So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sackvault FM. Und wie immer zu Gast sind die zwei Vollchaoten. Das bin ich, Florian, und mein Gegenüber, der Daniel. Hallo zusammen.
Hallo.
So, heute wollten wir, erstmal kommen wir aus der wohlverdienten Sommerpause irgendwie raus, ne? Wieder mal etwas verspätet. Genau, und heute wollen wir uns um ein Thema kümmern, was es schon seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Und zwar um E-Mail. Beziehungsweise E-Mail-Security wollten wir heute mal reden, ne?
Ja.
Das Witzige ist, wir können beide sagen, wir sind älter als Google. Wir können aber nicht sagen, wir sind älter als E-Mail.
Das stimmt.
Also das Google, das Witzige ist ja, dass Google noch gar nicht so alt ist, ne? 1998.
Krass.
Ja, aber ja, E-Mail ist mittlerweile 50 Jahre alt. Das heißt, da hat sich ein bisschen was, das hat mittlerweile einiges auf den Buckel. Und spannenderweise wurde E-Mail schon oft für tot erklärt. Also wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann kommt immer irgendwie eine neue Technologie, sagt so, jetzt damit ist jetzt echt, damit ist jetzt E-Mail endlich weg. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann nimmt E-Mail jedes Jahr von den Teilnehmern um 3% zu.
Oha.
Also ich habe da ein paar Statistiken gefunden. Genau, also aktuell laut 2021 gibt es über 4 Billionen E-Mail-Users.
Okay.
Und bis 2024 sollen es 4,4 Billionen E-Mail-Users sein. Das heißt, so ein jedes Jahr um 3% soll es quasi steigert sich die Anzahl der E-Mail-User.
Ich könnte mir fast vorstellen, dass das fast jeder Internetbenutzer ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also ein kleiner Teil, der dann vielleicht dann nicht mitmacht und noch Faxe versendet. Aber
ja, das Witzige ist, es wird ja zum Beispiel auch für einige Sachen, was weiß ich, Microsoft Teams oder so, wird ja quasi als Alternative geboten. Aber dafür brauchst du eine E-Mail-Adresse, um dich dort zu registrieren.
Ja,
also
klar.
Selbst für alternative Systeme brauchst du eine E-Mail, um dich dann quasi dort anzumelden. Ne?
Das heißt vielleicht, dass die Anzahl der E-Mail-Nachrichten abnehmen wird, aber die Nutzer vorerst wahrscheinlich nicht. Ne?
Das kann sein. Ich schau mal, steht da auch was? Nee, das steht nur, wie viele E-Mails pro Sekunde. Das sind 960.000 E-Mails pro Sekunde.
Ja, das ist ordentlich.
Ja.
Fast 1 Million pro Sekunde. Ja.
Ja. Ja, also, wie gesagt, totgesagte leben länger. Das wurde jetzt schon echt häufig prophezeit, dass E-Mail tot ist, aber es ist es nicht. Spannenderweise, was man sehen kann, dass mittlerweile schon ein kleiner Unterschied da ist, und zwar, dass mehr und mehr E-Mails auf mobilen Endgeräten gelesen wird. Also mittlerweile ist so, da gibt's so für je nach Region so unterschiedliche Statistiken, aber so zwischen 24 und 77% der Leute lesen das mittlerweile auf mobilen Endgeräten, das heißt Smartphones oder Tablet. Genau.
Ja, das überrascht auch nicht.
Nö.
Hätte sich auch mit meiner Intuition gedeckt.
Ja. Ja, ich lese es noch mit einem Client, den ich nutze.
Klar auch, aber du hast ja bestimmt auch auf dem Telefon.
Nee, habe ich nicht.
Ach, gar nicht?
Nee,
okay.
Hab ich wirklich nicht.
Ah, krass.
Okay. Ja, also ich versuche das wirklich quasi so ein bisschen arbeitstechnisch zu sagen, okay, eine E-Mail ist mir egal. Also dann,
okay,
da, weil dann, das beschäftigt mich dann schon eher irgendwie.
Ja, verstehe.
Also das lese ich wirklich nur an meinem Endgerät dann irgendwie.
Und wenn du dich irgendwo registrierst und den Bestätigungslink klicken musst. Sowas gibt's gar nicht beim auf dem Smartphone dann bei dir.
Ja, das ist also da kommen wir, da greifst du jetzt schon etwas ein bisschen vor. Ah, ich habe auf meinem Mail-Server auch noch Graylisting aktiviert. Das heißt bei mir, ich krieg diese E-Mails eh 15 Minuten später. Okay. Das ist eh immer ein bisschen problematisch, bis ich dann diesen Link kriege. Kann es sein, dass dann dieses Time-Intervall schon wieder abgelaufen ist und ich mir einen neuen Code senden muss. Also das ist eh noch ein bisschen schwierig, sag ich mal. Mhm. Aber ja.
Okay. Aber ja, auch zum Thema Smartphone. Es gibt ja auch wirklich viele Regionen, wo die Menschen eigentlich gar keine Computer verwenden oder sehr, sehr wenig und hauptsächlich irgendwie mit dem Smartphone das Internet benutzen.
Genau.
Und ja, dann wird da halt auch das E-Mail-Konto eingerichtet.
Ja, wollen wir mal, also Security, wir reden ja dann immer, fängt ja dann auch viel an mit, wie können wir denn die Vertraulichkeit dann entsprechend absichern. Und da haben wir schon das erste Problem, dadurch, dass es so alt ist, dieses Protokoll, hat das faktisch keine End-zu-End-Verschlüsselung per Design. Also das ist erstmal, wir kommen ja gleich dann noch dazu, wie grundsätzlich so E-Mail funktioniert, aber das ist eben einer der Probleme, die man erst danach dann dran gepappt hat, dass es keine End-zu-End-Verschlüsselung gibt. Was es gibt, ist quasi eine TLS-Verbindung von den einzelnen Mail-Servern, aber keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne?
Ja, aber ich sag mal, selbst die Transportverschlüsselung, die ist ja auch nicht unproblematisch und auch die wurde ja irgendwie nachgerüstet. Das war ja nicht von Anfang an bei E-Mail dabei oder vorgesehen.
Du meinst TLS quasi zwischen den? Ja, das ist richtig.
Also am Anfang gab es ja gar nichts, wirklich gar nichts.
Ja.
In die Richtung. Das ist ja, kann man wieder ein bisschen vergleichen mit DNS unserer letzten Episode. Könnte fast sagen, wir sind gerade in der Ecke der dekadenalten Protokolle, die leider immer noch irgendwie das ganze Internet schmeißen. Ja, also als die E-Mail aufkam, gab es gar keine Art von Sicherheit und wurde irgendwie überhaupt nicht wirklich bedacht und es gab auch keine Notwendigkeit, zumindest hat man das früher gedacht.
Ja, genauso ist es. Aber genau, dann sind wir vielleicht schon gerade so voll mit dabei bei den Grundlagen, so ein kleines bisschen. Also E-Mail ist ein bisschen mehr und zwar besteht das aus verschiedenen Protokollen. Also das erste Protokoll, um eine E-Mail zu versenden, das nennt sich SMTP, Abkürzung für Simple Mail Transport Protocol, ist ein textbasiertes Protokoll, um eben E-Mails zu versenden. Und hier kommen wir auch schon, es gibt auch nochmal so zwei Akronyme, die vielleicht auch nicht verkehrt sind, schon mal gehört zu haben. Das eine ist ein Mail User Agent, also MUA, und das andere ist ein Mail Transfer Agent. Das ist dann der entsprechende Mail Server, der dann die E-Mail entsprechend weiterleitet. Dann bei dem Ende, also bei dem oder derjenigen, wo dann die E-Mail landet, da gibt es nochmal zwei Protokolle, wie man das dann archivieren oder dann lesen kann. Das eine ist POP3 und das andere ist IMAP. Also POP3 steht für Post Office Protocol Version 3 und das andere ist IMAP, steht für Internet Message Access Protocol. Genau. Von dem Flow her, wie das Protokoll grundsätzlich funktioniert, also der Mail User Agent verbindet sich quasi mit dem Mail Transfer Agent. Genau. Und wenn der Mail Server auf per Default unverschlüsselt lauscht er auf Port 25, die nutzen TCP, um Daten auszutauschen. Man kann auch beispielsweise mit Telnet kann man auch eine E-Mail versenden. Das ist eigentlich auch mal ganz nett, um so zu gucken, wie das grundsätzlich funktioniert. Man kann also zum Beispiel telnet.lea.mail.fuba.de auf 25, dann bekommt man meistens schon eine Antwort zurück mit 220 Service Ready. Dann muss man Hello und dann Fuba, also dann der Mail-Server nochmal, den muss man, also Hello, aber nur mit einem L. Dann kommt nochmal so ein 250 OK zurück. Also so ist es dann so Request- und Response-mäßig gehen dann die verschiedenen Nachrichten durch. Und wenn das 250 okay kommt, kann man quasi seine E-Mail dort schon formulieren. Und das fängt dann an mit Mail from. Und da gibt man dann seine E-Mail-Adresse an, die von der man die E-Mail versenden möchte. Und so ganz früher hat der Mail-Server auch jede E-Mail-Adresse akzeptiert. Da kommen wir dann auch später noch ein bisschen dazu, wenn es genau dann darum geht, warum dann wir zum Beispiel so ein riesengroßes Spam-Problem irgendwie haben. Also Mail from, gehen wir mal davon aus, davon ist auch alles okay, meine E-Mail-Adresse, die ich dort angebe, dann bekomme ich wieder so einen Statuscode mit 250 okay zurück. Dann wohin soll die gesendet werden? Das nennt sich dann RCPT2, was weiß ich.
Recipient, ja.
Genau, dann daniel@zekvault.fm zum Beispiel, dann bekomme ich auch einen 250 okay zurück. Genau, und dann gebe ich ein Data und dann kann ich die E-Mail quasi reinschreiben und ganz am Ende muss ich das Ganze mit einem Punkt und einigen New Lines quasi, glaube ich, muss ich das Ganze, definiere ich das Ende einer E-Mail. Und genau, dann würde in dem Fall auch nochmal ein 250 okay zurückkommen und dann gebe ich Quit ein und dann ist die Sache erledigt. Dann hätte ich quasi mit einem Mail-User-Agent, ich sag jetzt habe ich es mal mit Telnet erklärt, eine E-Mail übergeben und jetzt kümmert sich der Mail-Server darum, dass die E-Mail entsprechend dann oder hoffentlich dann irgendwie ankommt. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, was eigentlich auch ganz cooles, und zwar grundsätzlich ist das wie bei DNS, das ist erstmal ein verteiltes System. Das heißt also, jeder kann irgendwie einen eigenen Mail-Server betreiben. Man muss nicht Gmail nutzen, also es gibt Alternativen da draußen. Genau, und also jeder kann seinen eigenen Mail-Server aufbauen und das heißt, wenn mal Gmail oder Facebook down ist, dann kann man trotzdem weiter E-Mail versenden. Das ist der große Vorteil dann entsprechend da dran.
Kurz ergänzend, du hast gerade SMTP gesprochen, ne? Via Telnet. Ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hattest, aber das war jetzt quasi schon das SMTP-Protokoll, was Florian gerade durchgespielt hat.
Ja, genau. Also das war SMTP. Genau, dann gibt es nochmal auf die brauchen wir jetzt nicht so, also ich möchte nochmal kurz auf die Unterschiede davon eingehen, wir hatten ja gesagt POP3. POP3 heißt auch schon Post Office Protokoll. Also das ist wirklich wie so eine Mailbox. Das heißt, die E-Mail wird dann irgendwo eingelagert und dann geht man wie zu der Post dann irgendwie hin, holt seine E-Mails ab. Und das heißt aber, dass dieses Abholen heißt dann, die existieren dann auch bei der Post nicht mehr. Das muss zwar technisch nicht zwangsweise der Fall sein, also es kann auch sein, dass die dann trotzdem noch dort gelagert sind, aber grundsätzlich nehme ich die dann E-Mails dort weg und dann bin ich selber dafür irgendwie zuständig, die bei mir lokal irgendwie zu speichern. Also das ist, ich weiß gar nicht, früher war es eher das dominierende Protokoll. Ich habe jetzt das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr das dominierende Protokoll, sondern es ist IMAP. Das heißt, das ist dann so, dass eine E-Mail-Archivierung auf dem Server auch existiert und der entscheidende Unterschied bei diesen beiden Protokollen ist dann entsprechend, wo auch die Filterregeln benutzt werden. Das heißt also, bei POP3 hole ich mir die E-Mails dann eben erstmal auf meinen lokalen PC und fange sie dann an, entsprechend zu sortieren. Heißt aber dann, wenn ich mit meinem mobilen Gerät, dann habe ich die E-Mail auf dem mobilen Gerät eben nicht, weil ich habe sie ja dann schon auf meinem Desktop-PC zum Beispiel runtergeladen. Und bei IMAP ist das eben andersrum. Das heißt, die E-Mail bleibt auf dem Server, wird dort, also das Filtering findet dann auf dem Server entsprechend statt und ich verbinde mich eigentlich nur noch dorthin und sehe dann auch schon eine gewisse E-Mail, also eine Ordnerstruktur, die ich mir dort aufgebaut habe und die würde dann auch ähnlich, also gleich aussehen mit mit meinem mobilen Endgerät. Das zeigt mir das dann eben genauso an.
Genau, also POP3 ist quasi das Abholen der E-Mails und die sind nicht mehr auf dem Server und IMAP ist das Browsen der Ordner auf dem Server, kann man so sagen.
Genau.
Und ich glaube, früher war das einfach so, dass mehr POP3 verwendet wurde, weil man deutlich weniger Speicherplatz hatte für die E-Mails. Also wenn ich an frühere Zeiten denke, da hatte man irgendwie ein paar MB Speicher oder lass es, also das war sogar noch im Studium oder so, ein 100 MB Postfach. Wenn da halt irgendwie ein paar Leute mal was mit einem paar Megabyte PDF geschickt haben, dann war man auch schnell an den 100 MB dran. Und ich glaube, das sind noch so die Zeiten, wo man die E-Mails eher abgerufen hat, damit die Mailbox wieder frei ist und man noch Quota hat, um E-Mails annehmen zu können, weil wenn dann die 10 oder 100 Megabyte, die man auf dem Server hatte in seinem Postfach, wenn die voll waren, wurden keine weiteren E-Mails mehr angenommen. Die wurden dann halt abgelehnt beim Zustellversuch. Ja, und vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Die zwei, naja, Arten oder Klassen von Protokollen, über die wir jetzt bereits gesprochen haben, das war ja einmal SMTP, was Florian auch bei dem, für das Florian die Telnet-Kommunikation skizziert hat. Das ist das Übertragungsprotokoll, das Zustellprotokoll, könnte man so sagen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail sende, dann gebe ich die so bei meinem eigenen Mail-Server auf, bei dem ich mein Konto habe, und auch mein Mail-Server verwendet SMTP, um die dem Empfänger-Mail-Server zuzustellen. Und POP3 IMAP hingegen sind Protokolle, die verwendet werden, um E-Mails bei meinem eigenen Mail-Server abzurufen, beziehungsweise einzusehen, wenn sie da liegen im Falle von IMAP.
Genau. Müssen wir, was gibt's noch zu E-Mail so zu sagen? So an Grundlagen. Ich überlege gerade. Ich glaube, das sind so die.
Das Allergröbste haben wir.
Ich glaube auch. Ich schaue auch nochmal. Ja. Genau, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ein anderes Problem ist, dass es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Also das ist natürlich nicht richtig. Es gibt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber nicht standardmäßig. Und da kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen drauf, dass das schon ein kleines Problem dann auch bei E-Mails ist. Grundsätzlich gibt es... wir haben das ja schon öfter in unserem Podcast schon diskutiert, also Ende zu Ende heißt, wenn ich jetzt Daniel eine E-Mail schicke, dann grundsätzlich, wenn das unverschlüsselt ist, dann versende ich das eben so wie eine Postkarte, ne? Ich schreibe dem Daniel auf eine Postkarte eine tolle Nachricht und gebe das dann zur Post ab, und jeder Briefträger, jede Briefträgerin, überall, wo das diese Postkarte irgendwie landet, kann sie natürlich einfach gelesen werden. Mhm. Und so ist das mit einer normalen E-Mail auch, das heißt, jede E-Mail, die ich so versende, die unverschlüsselt ist, sehe ich, kann jeder auf der dazwischen lesen. Das ist schon mal so ein, sag ich mal, auch einer der ersten großen Probleme. Mhm. Und daraufhin, das hat man natürlich schon erkannt, und darauf gibt es, dazu gibt es jetzt auch Lösungen, und da gibt es zwei Stück, das sind auch zwei Standards. Der erste nennt sich OpenPGP, das ist auch mittlerweile ein RFC, also ein Standard, das ist die 4880. Und das zweite ist S-MIME, das ist RFC 5751. Beides benutzen eine etwas unterschiedliche Herangehensweise. Bei OpenPGP, jetzt muss ich nochmal überlegen, das war basiert, glaube ich, auf, ich habe es mir irgendwo mal notiert, auf PGP 5.0 von Philipp Zimmermann. Ist das richtig? Mhm. Basiert, glaube ich, der Standard. Da ist es so, dass wir eine E-Mail verschlüsseln können und auch signieren können. Das basiert grundsätzlich auf dieser ganzen asymmetrischen Kryptographie. Das heißt also, der Daniel hat einen Public Key und einen Private Key, und das gleiche habe ich. Und ich nehme den Public Key von Daniel und verschlüssel dann damit die E-Mail und verschicke sie an Daniel, und nur Daniel kann sie anhand des Private Keys wieder entschlüsseln. Das Interessante dabei ist, woher weiß ich denn, dass ich wirklich mit Daniel spreche? Und das ist jetzt entsprechend unterschiedlich. Da geht nämlich bei OpenPGP, benutzt man das sogenannte Web of Trust. Das heißt, dass man einen, ich sag mal, einen Trust-Level aufbaut, umso mehr Leute bestätigen, dass wirklich, dass der Daniel wirklich der Daniel ist. Ja, das können, das, da gibt's dann teilweise auch solche PGP-Signing-Partys, wo man sich dann trifft und dann überprüft man den, den öffentlichen Schlüssel, der irgendwo liegt und ja, signiert den dann entsprechend und sagt, ja, ich habe überprüft, dass der Daniel wirklich der Daniel ist, den er vorgibt zu sein, weil das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Da könnte man jetzt, ja, irgendjemand könnte in der Mitte die, ja, den Public Key irgendwo austauschen, könnte einfach behaupten, er wäre Daniel und dann würde ich eine E-Mail zu jemand Falschen schicken und das könnte natürlich, der könnte dann, der oder diejenige könnte dann auch so eine Machine-in-the-Middle-Angriff sein. Das heißt, der oder diejenige verschlüsselt dann die E-Mail wieder zu Daniel und könnte dann immer die Kommunikation quasi komplett mitbekommen, ne?
Genau. Also das Problem ist an der Stelle überhaupt die Verschlüsselung zu etablieren. Wenn Florian und ich uns jetzt persönlich treffen und unsere Public Keys miteinander austauschen, dann können wir natürlich sicher sein, dass das unsere Public Keys sind, weil wir uns kennen und erkennen. Aber wenn wir jetzt weit auseinander wohnen und ich würde ihm meinen Public Key schicken wollen oder er mir sein, dann müsste das ja erstmal unverschlüsselt geschehen, weil wir ja noch gar nicht wissen, welchen Key der andere hat. Und wenn ich ihm jetzt dann eine unverschlüsselte E-Mail mit meinem Public Key schicke, dann kann genau das auftreten, was Florian angeschnitten hat, dass der Angreifer unterwegs, weil ja noch alles unverschlüsselt und unsigniert ist, den Public Key einfach austauscht. Und dieses Web of Trust, was dem entgegenwirken möchte, verwendet dafür sogenannte Key Server, also eine Art Anlaufstelle, die ganz viele Public Keys vorhält. Also ich kann ein Key Pair erzeugen und meinen Public Key dort hochladen, mit meiner E-Mail-Adresse zusammen. Und wenn jemand mir eine E-Mail schreiben möchte und wir unsere Public Keys noch nicht ausgetauscht haben, kann er auf einem beliebigen Key Server, es sollte halt eigentlich dezentral sein und viele geben. Ich glaube, in der Praxis hat sich das dann irgendwie auf eine Handvoll etabliert, die dann doch irgendwie nur verwendet werden, weil die konstant sind, kann er dort nachsehen und den Public Key zu einer E-Mail-Adresse suchen. Und da das aber auch gar nicht wirklich signiert ist, könnte auch jeder Angreifer einfach auf meinen oder Florians Namen einen Public Key dort hochladen. Und das ist eben genau dieser Mechanismus, dass andere Leute die Schlüssel auf den Key-Servern signieren können. Und das ist eben, wenn Florian und ich uns in Person getroffen haben und wir uns sicher sind, dass das eben unsere Public Keys sind, können wir mit unseren eigenen Schlüsseln quasi unterschreiben auf dem Key-Server, das ist wirklich der Public Key von Florian und er könnte sagen, das ist wirklich der Public Key vom Daniel. Und wenn man dann, ich sag mal, eine gewisse Anzahl, das muss im Endeffekt dann auch jeder für sich selber definieren, aber wenn ich jetzt jemandem eine E-Mail schreiben möchte und ich sehe, ach guck mal, die 10, 20 Leute da, das sind alles gemeinsame Bekannte von uns, deren Keys ich auch schon verifiziert habe und die haben alle den Schlüssel von Florian unterschrieben, dann könnte ich sagen, okay, das reicht mir als Vertrauenslevel, das ist dann wohl offenbar Florians Public Key und ich kann ihm da jetzt direkt eine E-Mail schreiben und den verwenden. Das ist so dieses Web of Trust Prinzip, ja, was bei OpenPGP eingesetzt wird.
Genau, im Vergleich, also da kommen wir gleich nochmal dazu, für S-MIME, da ist es dann eben so, dass es eine zentrale Trust-Hierarchie gibt, wo wir einfach sagen, wir vertrauen einfach den Instituten und die, wenn ich denen vertraue, dann überprüfen die Identität. Aber das ist eben bei OpenPGP ein bisschen anders. Das heißt, also wir vertrauen hier auf die ja Schwarmintelligenz so ein bisschen, dass ich dann vielleicht, dass da genug andere Leute den Key signiert haben, dass das dann, dass ich sehe, dass der ja vertrauenswürdig ist. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung: Es gibt dort auch zwei Verfahren, wie man eine E-Mail verschlüsseln kann. Das eine nennt sich PGP Inline und das andere nennt sich PGP MIME. Der Unterschied hierbei ist bei PGP Inline, das heißt also sowohl meine Signatur, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen da drauf, das heißt, ich kann natürlich auch quasi mit einer Signatur sagen, dass zumindest ich diesen Private Key habe, ja, der zu diesem Public Key dann gehört. Mhm. Und den kann ich auch mit in eine E-Mail direkt in den Text integrieren. Oder ich kann auch den Text verschlüsseln und auch dann der Ciphertext, also dann das, den Text, den ich dann verschlüsselt habe, der kommt dann auch direkt in die E-Mail mit rein. Das hat ein paar kleine Nachteile. Bloß nochmal, um die Alternative darzustellen. PGP MIME heißt, ich hänge die Signatur oder den verschlüsselten, den Ciphertext als Attachment an die E-Mail mit ran. Genau. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo meine Notizen sind, was daran schlecht ist.
Also ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf halten sollte, ist das Subject, also der Betreff der E-Mail. Da das E-Mail-Protokoll alt ist und so funktioniert, wie es funktioniert, wird der Betreff trotzdem einfach so gesendet. Das heißt, man sollte, wenn man, Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails verschickt, darauf achten, dass man nicht zu viel Informationen über den Inhalt in den Betreff einfach reinschreibt, weil der trotzdem unterwegs noch lesbar ist. Und davor ist man an der Stelle nicht geschützt. Und ja, ich habe tatsächlich schon viele verschlüsselte Mails erhalten, wo der Betreff einfach leer ist oder einfach encrypted steht als Keyword, damit auch wirklich nichts über den Inhalt nach draußen liegt oder unterwegs gelesen werden kann.
Genau, ich habe meine E-Mail, meine Tweets jetzt wieder da. Also das erste Problem ist natürlich, wenn wir das Inline machen, also PGP Inline, dann kann ich keine Attachments mit verschlüsseln. Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn ich PGP MIME benutze. Mhm. Das andere ist, gibt's noch ein paar andere Kleinigkeiten. Das sind jetzt aber auch schon sehr entwicklerspezifische Sachen. Alles Non-ASCII funktioniert nicht so richtig gut. Es gibt auch ein Format Float, was theoretisch dazu nutzen sollte, damit ich eine E-Mail formatiere und ich kann Umbrüche machen und die andere Seite muss diese Umlaute quasi. Es gibt also Umbrüche. Es gibt quasi Soft-Umbrüche und Hard-Umbrüche. Und Soft heißt, ich mache hier für mich in meinem Editor einen Umbruch. Aber wenn du jetzt auf einem mobilen Gerät liest, dann musst du die nicht beachten, sondern dann kannst du natürlich die Nachricht natürlich entsprechend umformatieren. Witzigerweise hält sich da kaum jemand dran, also weder Gmail noch Outlook noch sonstiges. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das sind so ein paar Probleme und die würden jetzt bei PGP MIME einfach nicht auftreten. Ja, also Ich glaube, es gibt kaum jemanden mehr, kommen wir gleich nochmal dazu, wie viele Leute das überhaupt benutzen. Aber es gibt, glaube ich, nicht viele, die jetzt noch PGP Inline benutzen.
Okay.
Ja, genau. Und das zweite ist S-MIME. Das heißt, da haben wir im Prinzip, da können wir jetzt ein bisschen schneller drüber gehen aus der einfachen Sicht, weil wir das schon bei TLS sehr, sehr im Detail besprochen haben. Genau, es gibt quasi diese Hierarchie, die irgendwo fest definiert ist. Das heißt, wir vertrauen irgendeiner Institution, zum Beispiel der Deutschen Telekom, und dann haben wir von der quasi einen entsprechenden Key bei uns installiert und die Telekom überprüft dann wieder eine Identität und sagt, ja, das ist Bob, und signiert dann quasi Bobs Public Key, also es macht ein Binding von Bob zu seinem Public Key und sagt, ja, die gehören zusammen, das habe ich überprüft, und dadurch, dass die Telekom war, vertraue ich der ganzen Institution. Und also da haben wir das, was wir bei TLS haben, haben wir auch nochmal im Bereich E-Mail.
Genau. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass es von der Handhabung etwas simpler ist, weil einem wird die Entscheidung weggenommen, sagen zu müssen, ob man diesem Schlüssel jetzt traut oder nicht oder ab wann. Das war ja, wie gesagt, bei PGP auf dem Key-Server schaut man sich eben an, wer hat den noch signiert und traue ich dem oder nicht. Und bei S-MIME ist es in der Regel so, also ich erinnere mich, ich bin mal an einem Platz vorbeigekommen, wo ich ein S-MIME-Zertifikat hätte erhalten können und die wollten zum Beispiel einen Ausweis sehen und hätten mir dann ein S-MIME-Zertifikat auf meinen Namen und meine E-Mail-Adresse ausgestellt. Also ist dann, genau wie du gesagt hast, das Äquivalent zu TLS für Webseiten zum Beispiel, wo du eine Kontrollinstanz hast, die dann prüft, ob du das bist und ob du Zugriff auf eben dann diese E-Mail-Adresse hast und dann ein Zertifikat ausstellt, was du verwenden kannst. Und ja, man könnte sagen, Vorteil ist an der Stelle, wenn ich eine S/MIME signierte E-Mail erhalte, kann mein Mail-Client quasi von alleine sagen, das ist hier eine gültige Signatur zu der E-Mail, weil das Zertifikat wurde von einer Instanz ausgestellt, die ich auch kenne und von der ich ein Root-CA bei mir im Store habe. Und ja, man muss sich nicht mehr selber damit rumschlagen, ob man dem Schlüssel jetzt traut oder nicht. Das wird einem quasi abgenommen. Aber man hat halt wieder dieses zentrale System. Aber ich glaube, da sind wir auch schon in der TLS-Folge gut drauf eingegangen, was da für Implikationen mitkommen.
Genau, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass Let's Encrypt das macht, aber das Let's Encrypt bietet keine S/MIME-Zertifikate an, ne?
Nee.
Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, gibt verschiedene, überall steht, nein, das werden die wohl nicht anbieten. Genau, also da muss man sich eben noch anderer Wege eben behelfen. Okay, genau. Haben wir noch irgendwas zu E-Mail-Verschlüsselung? Ich denke, das war jetzt schon mal relativ grob, mal das Ganze
ein bisschen. Naja, das ganze TLS-Thema hätten wir halt noch, ne? Also nicht Ende zu Ende,
ach so, aber ja.
Die Transportwegverschlüsselung.
Mhm.
Können wir hier schon mal kurz anreißen. Wie wir gesagt haben, E-Mail kam ja völlig unverschlüsselt daher. Das war ja wirklich zu Urzeiten des Internets und des Netzwerktums. Und man hat Verschlüsselung nachgerüstet. Irgendwann wurde klar, so cool ist das hier alles nicht und irgendwie benutzen doch alle Leute E-Mails und nicht nur so ein paar Universitäten, die sich irgendwie gegenseitig mal eine Nachricht hin und her schicken auf direktem Wege und es gibt kaum andere Internetteilnehmer. Und TLS kam mittlerweile auch. Und klar, die Idee ist dann einfach zu sagen, wir machen das Ganze und wrappen das einfach einmal komplett in TLS. Also wir machen alles, wie wir es bisher gemacht haben. Also wir verwenden SMTP, um E-Mails abzuliefern oder zwischen zwei Mail Transfer Agents zu versenden. Aber
geht das wir auch, bauen, wenn du kein Wrap magst?
Das geht auch, wenn du kein Wrap magst, ja. Du packst das halt ein. Das bekannte, gut abgehangene Protokoll, das verwendest du weiterhin, aber du baust halt einfach vorher einmal einen TLS-Tunnel auf und durch diesen verschlüsselten Tunnel machst du dann genau das, was du auch kennst. Das hat allerdings das Problem mit sich gebracht, dass man irgendwie auch noch rückwärtskompatibel sein muss. So, dann kamen dann die ersten und haben gesagt, ja, cool, wir machen jetzt irgendwie hier E-Mail per TLS, aber wir müssen ja auch trotzdem irgendwie noch für Server, die das jetzt noch nicht können und noch nicht implementiert haben, müssen wir irgendwie auch noch einen Weg haben, die unverschlüsselt anzunehmen. Und dann kam man auf die Idee, um die unverschlüsselte Übertragung mehr einzudämmen, eine Art Zwischenweg zu bauen. Und zwar heißt das Start-TLS und die Idee ist, wir sprechen weiter auf den bekannten Ports, die wir benutzen für SMTP und POP3 und IMAP, sprechen wir weiter dieses Protokoll, aber wenn wir das Protokoll aufbauen, dann announced der Server quasi, welche Capabilities er hat. Also ich melde mich da mit meinem Hello und der Server sagt Hello und dann sagt er, ich kann übrigens auch Start TLS. Und dann sage ich als Client, ah cool, ich kann das auch, Start TLS. Und dann sagt der Server, okay. Und dann bauen wir eine TLS-Verbindung in der bereits bestehenden TCP quasi SMTP-Verbindung auf und sprechen ab dann nur noch TLS verschlüsselt weiter. Und Das mag zunächst mal wie eine ganz gute Idee klingen, weil die Server, die das nicht, die kein Start-TLS können, die sprechen dann einfach SMTP mit dem anderen Server und ignorieren einfach, dass der irgendwas von Start-TLS in seinen Capabilities faselt. Und die, die es können, die können sagen, hey, yo, ich verstehe das, ich möchte das machen, lass uns das mal machen und bauen dann eine verschlüsselte Verbindung auf. In der Praxis hat das allerdings viele Probleme mit sich gebracht. Und leider wird das immer noch verdammt viel verwendet, anstatt einfach explizit TLS zu verwenden. Also wir sind mittlerweile eigentlich so weit, dass wir für alle diese Protokolle, die wir gerade angerissen haben, neue Portnummern haben, auf denen diese Protokolle nur in TLS eingepackt gesprochen werden. Aber verdammt viele Server sprechen trotzdem noch über das klassische Port 25 SMTP miteinander und müssen dann auf Start-TLS zurückfallen. Und tatsächlich ist das noch so verbreitet, dass es teilweise prominente Anbieter gibt, Mail-Anbieter, die noch keine expliziten TLS-Ports anbieten für ihre E-Mail-Services, dass man eigentlich auch heutzutage immer noch in seinen Mail-Clients, sage ich jetzt mal, also MUAs, Moors, Mail-User-Agents, immer noch die Einstellung hat, irgendwo in den Account-Einstellungen, wo man sagen kann, ich spreche nur explizites TLS oder ja gut, ich würde auch Start-TLS, wenn der Server jetzt nicht auf dem TLS-SMTP-Port antwortet, dann machen wir halt irgendwie Start-TLS, wenn es nicht anders geht. Und es wird leider noch sehr viel genutzt.
Also Start-TLS heißt dann, wir sprechen weiterhin auf Port 25, nur in die Verbindung friemeln wir noch irgendwie TLS mit rein. Und explizit heißt, da wäre, glaube ich, der Port 587 ist der Default-Port bei. Und das ist dann schon direkt TLS und dann sprechen wir quasi innen drin SMTP.
Genau, da wird dann erstmal, wie auch bei, wenn man eine HTTPS-Seite besucht, wird dann erstmal TCP aufgebaut, dann der TLS-Tunnel und dann wird erst das HTTP gesprochen, genau. Und das gibt es auch für E-Mail, aber verdammt viele E-Mail-Server bieten entweder dabei noch die alten Ports an oder sogar ausschließlich die alten Ports und man ist quasi gezwungen, Start-TLS mit denen zu sprechen.
Genau. Aber nochmal ganz wichtig, das ist trotzdem keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne? Das ist dann quasi eine gesicherte Verbindung erstmal zu dem Mail-Server, damit zumindest auf diesem Weg schon mal keiner. Aber wie dann die andere Seite ihre E-Mails abholt, ist völlig unklar und darauf haben wir in dem Bereich keinen Einfluss. Ne?
Genau. Oder auch wie die beiden Mail-Server, wenn es jetzt unterschiedliche Mail-Server sind, wenn wir nicht beide einen Account beim selben Anbieter haben, wie die miteinander reden, genau, haben wir auch keinen Einfluss. Aber da sieht die Situation auch ähnlich aus bezüglich Start-TLS und wirklichem TLS. Aber genau, du hast recht. Also selbst wenn wir explizites TLS an allen Stellen verwenden würden, dann würden wir trotzdem unsere Klartext-E-Mail verschlüsselt zu unserem Mail-Transfer-Agent schicken. Der könnte dann trotzdem wieder sehen, worum es da geht und die Inhalte der E-Mail mitlesen. Der würde die im besten Fall verschlüsselt auch zum Mail-Transfer-Agent, also dem Mail-Server des Empfängers, verschicken. Der könnte dann aber trotzdem nochmal wieder die gesamte E-Mail lesen und die würde dann verschlüsselt abgeholt werden vom eigentlichen Empfänger. Der könnte die dann natürlich lesen, der soll die auch lesen. Aber das heißt, selbst wenn überall TLS eingesetzt werden würde, dann gäbe es dennoch Punkte, mindestens die involvierten Mail-Server, die die E-Mail immer noch im Klartext vorliegen haben, was bei tatsächlicher Ende-zu-Ende-Verschlüsselung via PGP oder S/MIME nicht möglich wäre, weil die heißt eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil wirklich die Fair- und Entschlüsselung an den beiden Endpunkten stattfindet, also beim Sender und beim Empfänger.
Ja, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich nach unserer TLS-Folge habe ich die Einstellungen von meinem Mail-Server überarbeitet, meine TLS-Einstellungen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten wir diese E-Mail schon mal? Da gibt es von Mozilla einen SSL-Konfigurator. Genau, sslconfig.mozilla.org. Das können wir ja auch nochmal in die Shownotes mitpacken. Und oder vielleicht hatten wir es sogar damals auch schon. Und da konnte ich bei meinem Mail-Server dann entsprechend sagen, oh ja, da konnte ich mal so ein bisschen die TLS-Einstellungen überarbeiten. Und haben sie aber dann, bei Mozilla gibt es die Konfiguration Old, Intermediate und Modern. Dachte ich, ich will auf jeden Fall Modern haben. Das heißt aber, dass du nur noch TLS 1.3 akzeptierst und keine Rückwärtskompatibilität anbietest. Was bedeutete, dass ich eine Zeit lang relativ wenig E-Mails bekommen hatte.
Das war auch mal schön, ne?
Das war eigentlich auch ganz angenehm. Und dann hatte ich schon irgendwie so, ich bin dann irgendwie schon ein bisschen, bin ich schon ein bisschen argwöhnisch geworden, was jetzt hier da los ist. Und dann bin ich aufgefallen, oh, das ist also nur noch TLS 1.3. Dann hatte ich nochmal TLS 1.2 auch akzeptiert und dann ging es wieder.
Ja. Okay, ja.
Ja. Gut.
Okay.
Bitte?
Also, ich habe nur gesagt, okay.
Gut.
Ich würde vorschlagen, dass wir mal über so ein paar Angriffe auf E-Mails sprechen.
Vielleicht, das gehört nicht richtig zu den Angriffen, aber es gibt eine ganz schöne Studie, die erst dieses Jahr rausgekommen ist, die ich ganz gerne hier noch ein bisschen, wo ich nochmal drauf eingehen möchte. Und zwar, wie viele Leute da draußen benutzen denn überhaupt E-Mail-Verschlüsselung? Da gibt es einen Paper auf der IEEE Security and Privacy, den Titel hat 27 Years and 81 Million Opportunities Later, Investigating the Use of Email Encryption for an Entire University. Das heißt, die haben also 81 Millionen E-Mails analysiert innerhalb von 27 Jahren und haben das eben entsprechend analysiert, wie viele Leute benutzen S/MIME, wie viele Leute benutzen PGP, wie viel sind denn signiert, wie viel sind verschlüsselt und so weiter und so fort. Und die Daten dort sind ernüchternd, also grundsätzlich noch, also genau 81 Millionen E-Mails sind analysiert worden. Davon, das sind 37.000 Benutzer an einer relativ großen Universität. Und in dieser Zeit haben nur, und jetzt spreche ich nur von den Benutzern, nicht von den E-Mails, 5,4% S/MIME oder PGP benutzt. Und von diesen 5,4% Usern, wenn wir das auf die E-Mails übertragen, sind das 0,06% verschlüsselte E-Mails und 2,8% signierte E-Mails. Und da ist noch interessant, dass S/MIME deutlich populärer war, und zwar 6-mal populärer als PGP. Also das hält sich dann so ein kleines bisschen in Grenzen, dass es leider, und da kommen wir auch noch später, was da die Gründe dazu ein bisschen sind, aber man muss faktisch sagen, dass es nicht besonders populär ist und, wie wir jetzt auch gleich in den Angriffen sehen, sehr viele sowohl technische als Benutz auch Usability-Probleme hat, wodurch es einfach nicht keine Akzeptanz findet. Genau, mit welchem Angriff fangen wir denn an oder mit welchen Angriffen?
Naja, ich sag mal, einen haben wir ja schon angesprochen, einfach das Leiden der Confidentiality, also das Mitlesen von E-Mails.
Richtig. Genau, also bedeutet, wenn ich meine E-Mail natürlich nicht verschlüssele entsprechend, dann hatten wir schon gesagt, ne, kann das jeder entsprechend mitlesen. Und wenn wir jetzt das nochmal überlegen, 0,06%, das ist eine Universität, das heißt, die haben mit Sicherheit eine große Informatikfakultät oder ähnliches. Also das ist definitiv sehr ernüchternd über 27 Jahre hinweg. Also es ist jetzt nicht so einzelne, so einzelne Elemente, wo man sagt, oh, da hat man sich mal wieder drum gekümmert. Also es wird nicht wirklich benutzt. Das heißt also in dem Fall, wenn man es nicht benutzt, kann man eben die E-Mails entsprechend lesen. Eine zweite, vielleicht, das hattest du eigentlich schon mehr oder minder angesprochen, den zweiten Angriff. Und zwar ist dieser PGP Key Server. Das kommt auch erst seit vor einigen Zeit. Also das bei PGP haben wir ja das Problem, dass ich mein Public Key auf einen Key Server hochlade. Und wenn du mir jetzt deine E-Mail schicken möchtest, dann kann dein Client quasi prüfen: Ah, für florian@zekvol.fm gibt es dafür einen Public Key. Ah ja, wunderbar, der ist auf dem Key Server drauf. Dann lade ich mir den runter, dann können wir direkt E-Mails verschlüsseln. Das ist die grundsätzliche Idee dabei. Aber bei diesen PGP-Key-Servern ist es so, dass sie zuerst einmal nichts mehr löschen. Also das heißt, man kann quasi seinen PGP-Key hochladen. Wenn man aber mal sein Private Key verbummelt hat, dann kann es sein, dass da trotzdem der Public Key drauf ist. Man kann zwar entsprechend das als man kann revoken. Sein Public Key, bitte?
Ja. Revoken.
Revoken, genau. Dazu braucht man aber sein Private Key noch. Also wenn man den verbummelt hat, dann ist da ein Public Key drauf, der eigentlich nicht mehr wirklich genutzt werden kann.
Genau.
Und die interessanterweise gibt sich, bitte?
Die Best Practice ist ja, wenn man den Key generiert, schon das Revocation Certificate zu generieren und das einfach festzuhalten. Aber es ist natürlich auch fragwürdig, wenn man den Private Key verbummelt, ob man dann noch das Revocation Certificate hat, um dann melden zu können, dass man ihn nicht mehr hat.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, genau.
Ja.
Und daraus geben sich zwei Probleme. Das erste war mir auch nicht so ganz klar, aber daraus gibt sich sogar ein datenschutzrechtliches Problem, weil du möchtest ja laut DSGVO kannst du ja auch sagen, okay, das sind Informationen, die möchte ich quasi gelöscht haben, aber der Key Server löscht die nicht mehr. Das heißt also, das ist unklar. Ich weiß nicht genau, wie das rechtlich einzuordnen wäre. Da gab es einen Kommentar eben von Hanno Böck bei Golem mal, der sagt, das könnte also ein Problem sein. Und das Zweite ist, damit kann ich natürlich auch, ich kann quasi dann beliebige Public Keys auch von jemand anderem hochladen. Ja, das bedeutet nämlich, der Key Server prüft nämlich nicht, ob ich wirklich die E-Mail-Adresse habe, die ich dort angebe. Also wenn ich dort angebe, ich habe florian@zekvol.fm, dann prüft es der Key Server nicht, ob ich diese E-Mail-Adresse habe. Das ist eigentlich total irrsinnig, weil das macht jeder, also bei jeder Plattform wird das irgendwie geprüft, ob du diese E-Mail hast, aber die prüfen das eben nicht. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel für den Daniel einfach ein Public Key hochladen und wird sagen, nee, das bin jetzt ich. Und dann gibt sich schon das Problem, was ist jetzt der richtige Public Key? Da theoretisch könnte man sagen, man vertraut eben auf dieses Web of Trust, aber wenn da eben nicht genügend, Signaturen da sind für den Public Key, dann ist das natürlich ein bisschen problematisch. Und das wird in Zukunft, mittlerweile sind auch ein paar Key-Server offline, weil dieses Problem so nicht in den Griff zu kriegen ist. Das heißt also, es gibt mittlerweile sehr viele Angriffe, die beliebig viele Public Keys hochladen, um das System einfach nicht mehr, damit wir eigentlich das System so nicht mehr nutzen können.
Ja, das stimmt. Also ein Countermeasure dagegen oder ein Argument, warum wir auch diese Key-Server und dieses Web of Trust nicht mehr so wirklich brauchen, ist natürlich ein Stück weit die starke Verbreitung von TLS im Webbereich. Also wenn man eine eigene Homepage hat und da einfach seinen Public Key hinpackt und die Homepage wird TLS geschützt übertragen, dann kann man sich ja schon halbwegs sicher sein, wenn die Homepage jetzt nicht verändert wurde oder gehackt wurde oder jemand anders die Inhalte kontrolliert, dann könnte ich ja sagen, okay, das ist jetzt mit einer halbwegs guten Wahrscheinlichkeit, ist das wirklich der Public Key von Florian, den ich da auf seiner Homepage finde. Das macht das so ein bisschen, vielleicht obsolet, einen Key-Server verwenden zu müssen. Und man hat auch heutzutage schon oft weitere Wege, einen Public Key auszutauschen, als eben nur diese E-Mail bei der man dann halt dieses Bootstrapping-Problem hat. Also wenn wir auf irgendwie einem anderen Wege unsere Public Keys austauschen, dann können wir auch gut ohne Key-Server und Signaturen aus dem Web of Trust verschlüsselt miteinander kommunizieren.
Wir hatten ja in der Crypto-Messenger-Folge auch über Keybase gesprochen, bei dem ja diese Verifikation wieder dort passiert. Das heißt, dort verifiziert man, dass man in der Kontrolle dieser Webseite ist, diese E-Mail-Adresse kontrolliert, den GitHub-Account, diesen Twitter-Account und wie auch immer hat. Und damit kann man dann auch einen PGP-Key oder verknüpft man dann auch immer einen PGP-Key damit. Aber du hast natürlich völlig recht. Also ich muss sagen, meistens, wenn ich das nutze, dann lade ich mir das von den Leuten von der Webseite runter und benutze eigentlich keinen Key-Server mehr. Aber es ist für, es gibt natürlich auch die Fälle, wo vielleicht, dass man vielleicht mit einer staatlichen Institution irgendwie, also so Sachen, wo ich natürlich nicht unbekannte Leute, wo ich auch keine Webseite habe, könnte es natürlich ein bisschen problematisch sein, ne? Aber du hast recht, also genau, Webseite mit TLS mittlerweile ist natürlich dann da schon ein bisschen spannender.
Yep. Okay, wir waren bei Angriffen. Was haben wir denn noch? Sowas wie Phishing?
Genau, also Phishing, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der vorherigen Folge diskutiert. Also Phishing ist ja der, also wir haben natürlich auch das Problem, dass dadurch, dass es keine Verschlüsselung im Standard-E-Mail-Protokoll gibt, kann ich auch einfach behaupten, ich wäre zum Beispiel der Daniel und könnte jetzt irgendwelche E-Mails in seinem Namen rumschicken und andere, die Empfänger hätten jetzt Probleme zu differenzieren, ist das jetzt der echte Daniel oder ist das vielleicht ein Fake Daniel? Ja, also das ist ein großes Problem und das wird mittlerweile, wird sich das zunutze gemacht, um Menschen dazu zu kriegen, auf bestimmte Webseiten zu besuchen oder bestimmte Makros zu öffnen und vorzugeben, das wäre jetzt der Chef oder sonst irgendjemand und dann klickt man da drauf und dann wird ein Makro und dann kommt dieser Enable-Button, der ist ganz groß und dann klickt man da drauf und schon wird quasi auf dem Endgerät irgendwie remote, also Code ausgeführt. Also das ist ein ganz interessanter, vielleicht werden wir mal eine eigene Folge dazu auch machen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, auch von der psychologischen Seite. Ja. Also grundsätzlich haben wir, das ist eines der größten Probleme in der IT-Sicherheit. So toll wir, so interessant wir das finden mit, was weiß ich, Buffer-Overflows und Cross-Site-Scripting und diesen ganzen technischen Details. Aber dieses Phishing ist ein so großes Problem. Und wir hatten ja zum Beispiel als wir über Viren diskutiert haben mit Emotet, hatten wir ja zum Beispiel, die Uni Gießen war da mit dabei, aber eben auch Heise. Und wie sind die reingekommen? Durch eine Phishing-E-Mail. Das heißt also, selbst eine Institution, der man sagt, die hat verstanden, wie das Internet und so funktioniert, selbst die sind nicht davor gefeit, dass irgendwie jemand mal auf irgendein Makro draufklickt oder ähnliches. Ja. Also das heißt, ich kann mit Phishing, habe ich die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben und kann den Absender entsprechend einfach ändern. Also das, was da oben drin steht, ja, da gibt es natürlich mehrere Angriffe. Es gibt natürlich diese, wie nennt sich die, glaube ich, Open Relay. Das sind, glaube ich, noch, also ich weiß nicht, davon wird es nicht mehr so viele geben, aber zur Anfangszeit hat einfach der Mail-Server nicht überprüft, ob denn die Absenderadresse überhaupt zu der Domain passt, die der E-Mail-Server verwaltet. Das heißt, für segfault.fm hätte ich jetzt auch angeben können, mein Absender ist fubar@microsoft.com und er hätte gesagt, ja, mir egal, schicke ich raus. Ja,
stelle ich so weiter, ja.
Genau. Genau, das ist also so ein großes Problem. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon deutlich eingedämmter. Also erstens gibt es natürlich eine Authentifizierung. Das heißt, man muss dann mit einem Benutzernamen und Passwort sich dort authentifizieren und nur dann darf man überhaupt eine E-Mail verschicken. Genau, und dann werden natürlich auch nur die Domains akzeptiert, die der Mail-Server dann eben auch verwaltet. Ne?
Ja, klar, aber mit dem bisherigen Modell hält dich ja nichts davon ab, einfach einen Mail-Server aufzusetzen und einfach irgendwie bei gmail.com anzuklopfen und zu sagen, ja, hi, ich bin angela.merkel@bundestag.de. Aber da gibt es auch Mechanismen gegen, die wir gleich in der Kategorie Verteidigung mal besprechen werden. Aber ja, auch das war früher problemlos möglich. Man konnte einfach Mails mit beliebigem Absender in die Welt verschicken. Also das, was da quasi in dem From-Field stand, war eigentlich, konnte man da nichts drauf geben. Lange Zeit.
Ja, exakt, genau. Ich bin schon wieder einen Schritt zu weit eigentlich, richtig. Also da, da, ja, egal. Das werden wir dann bei den Verteidigungen klären. Genau. Bei den Phishing-E-Mails gibt's auch so zwei Variationen. Das eine ist, sag ich mal, so die normalen Phishing-E-Mails, wo ich versuche, einfach die Masse zu erreichen. Die können wir eigentlich heutzutage meistens noch relativ einfach identifizieren. Zweitens ist es meistens keine persönliche Anrede. Oftmals ist es durch ein Übersetzungsprogramm gejagt, wo man schon merkt, das ist nicht perfekt. Zweitens, wenn man über die Links hovert, die in der E-Mail drin sind, dann kann man da eine Diskrepanz feststellen, dass die URL nicht irgendwie zusammenpasst. Also da gibt es Mechanismen. Was dann schon deutlich schwieriger ist, sind dann solche Spear-Phishing-E-Mails. Das heißt also, da werden ganz gezielte Personen rausgesucht. Und meistens, wenn man da ein bisschen nach dem sozialen Netzwerken sucht und so weiter, dann kann man meistens schon einen Kontext hinbekommen, dass jemand davon ausgeht, dass diese E-Mail auf jeden Fall schon mal, nicht keine Phishing-E-Mail ist, sondern dadurch, dass der Kontext passt, den ich da anspreche, ja. Irgendwas, was ich auf Facebook veröffentlicht habe oder ähnliches, dann kann ich damit schon mal ein gewisses Vertrauen herstellen. Und das ist deutlich schwieriger zu verteidigen. Ja, und teilweise ist es auch so, dass wir durch bestimmte Datenleaks ist es auch so, dass ich teilweise auch an die Namen komme in Verbindung mit einer E-Mail-Adresse. Ich glaube, diese Webseite haben wir auch schon öfter genannt, haveibeenpwned.org, glaube ich.
Ich glaube.
Genau. Dort kann man eben überprüfen, ob seine E-Mail-Adresse in irgendwelchen Datenleaks vorkommt. Und wenn dort mal ein Datenleak von einer Datenbank irgendwo im Internet liegt, da steht dann halt mein Benutzername oder mein Name da. Und dann kann ich eine E-Mail schon deutlich gezielter formulieren, dass zumindest schon mal ein Name drin steht. Also der ganze Phishing-Bereich ist leider noch ein riesengroßes Problem und heutzutage, ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, immer noch das oder eines der Haupteinfallstore überhaupt, wenn wir jetzt zum Beispiel Emotet und so weiter anschauen, das war zwar eine komplexere Sache, aber um erstmal reinzukommen, um die erste Mailbox und dann auch erste E-Mails, Zugriff auf die E-Mails zu haben, nützt mir schon mal so eine Spear-Phishing-E-Mail. Und wenn ich dann den Kontext von anderen E-Mails habe, dann kann ich auf eine E-Mail antworten von einem übernommenen Mail, von einem übernommenen Mail-Client und kann dann E-Mails lesen und kann dann eine weitere Spear-Phishing-E-Mail bauen, die den direkten Kontext zu einer vorherigen Konversation führt. So, und dann wird das wirklich auch für die anderen sehr, sehr schwer. Und dann kann ich schauen, wer ist Administrator oder Administratorin im Netzwerk und kann dann schauen, dass ich immer mehr Rechte eigentlich in einem Unternehmen bekomme.
Ja, aber also ein großes Problem ist auch schon bei den, ich sag mal, nicht so advanceden normalen Phishing-Mails, hast du halt trotzdem noch diese Asymmetrie, dass der Angreifer kann bulkmäßig irgendwie, wenn du eine Firma hast mit mehreren tausend Mitarbeitern, kann es diese Mail an mehrere tausend Mitarbeiter rausballern einfach auf Knopfdruck ohne viel Aufwand. Und es reicht halt, wenn ein einziger irgendwie das Excel-Dokument öffnet und die Makros aktiviert. Und das ist dann von den Wahrscheinlichkeiten her, ist das leider sehr unschön in Richtung für den Angreifer. Weil wenn statistisch gesehen nur 1% klickt, aber man hat die Möglichkeit, 6000 Adressaten irgendwie direkt anzufeuern, dann steht das nicht schlecht, dass da insgesamt ein paar dabei sind, die es leider machen. Und dann hat man genau, wie du sagst, hat man den Fuß schon drin. Und von da an kann man dann gezielter vorgehen mit Insider-Informationen. An welchen Projekten arbeitet dieser Mitarbeiter? Wo kann man sich weiterhin vortasten? Und dann wirken die Mails eben schon viel plausibler, weil die eben Kontext beinhalten.
Genau. Also vielleicht ist es wirklich ganz gut, da mal eine eigene Folge zu machen. Mittlerweile gibt es da schon so ein paar Verteidigungsmechanismen, so wie sowas wie Support-Systeme, wo angezeigt wird, was eine externe E-Mail ist, was eine interne E-Mail ist und so weiter und so fort. Also da gibt es mittlerweile ein paar Systeme, da ist aber noch nicht, also da gibt es noch keine gesicherten Informationen oder das ist noch, sage ich mal, ein Open Problem. Ne? Also da weiß man noch nicht so direkt, wie man damit, wie man das perfekt verteidigen kann.
Kein Universalheilmittel
dagegen. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt Phishing schon direkt auch erwähnt haben, würde ich gern auf etwas, was damit verbunden ist, und zwar mit Scam. Und zwar, was vielleicht mit Sicherheit der ein oder andere auch schon bekommen hat, ist diese dieser Nigeria-Scam von der Nigeria-Connection. Ich glaube, es muss jetzt aber nicht dieses afrikanische Land sein. Ich glaube, es gibt auch andere, aber ich glaube, die sind am populärsten.
Und hast du auch schon mal bekommen?
Ja.
Ich warte noch auf die Rückzahlung.
Ach so, ja.
Ich habe dem Prinzen jetzt mein Geld geschickt und der regelt alles und dann kriege ich richtig
dick. Nee, das dauert nicht mehr lang dann. Es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert, aber keine Angst. Das
krass, dass du auch eine bekommst. Ich hätte jetzt gedacht, er hat mich ausgewählt, weil ich so vertrauenswürdig bin und was Besonderes.
Genau, also das hat mit Sicherheit jeder schon bekommen. Das ist die E-Mail ist immer gleich aufgebaut. Man ist Millionenerbe und allerdings gibt es noch ein paar, weil irgendein Prinz gestorben ist und gehört jetzt zu den Glücklichen, die da auserkoren ist, dass man da zu diesen Millionenerben gehört. Aber da gibt's noch ein paar Kleinigkeiten, da muss man noch Anwaltskosten bezahlen und also es sind aber nur ein paar kleine Tausend. Wenn man das überweisen würde, dann würde man den dicken Millionenbetrag überwiesen bekommen. Und da gab es, also ich habe mich wirklich gefragt, wer fällt auf sowas rein? Ja, weil ich meine, die Geschichten sind so abstrus irgendwie, dass ich davon ausging, dass das gar nicht funktionieren kann. Aber wenn man mal die Frequenz beachtet, dann muss es funktionieren, weil warum würde jemand so viel Arbeit da reinstecken, wenn nicht mindestens mal ein paar Leute wirklich darauf reinfallen? Und es gab 2012 einen Paper von Microsoft, die sogar was ganz Witziges gezeigt haben. Und zwar umso skurriler, so unglaubwürdiger die Geschichte ist, umso mehr Leute fallen drauf rein. Weil die irgendwann glauben, dass diese Geschichte ist so abstrus, die muss wahr sein. Das kann sich ja keiner ausdenken. Und das ist auch wieder, was du gesagt hast. Es ist einfach sehr einfach und sehr kostengünstig, sehr, sehr viele E-Mails zu versenden. Und wenn einer oder ein paar Leute drauf antworten, dann funktioniert das so, dass man die Leute versucht, in ein Gespräch zu verwickeln. Da verliert man zwar einige davon, aber einige bleiben dran und sagen, oh ja, ja, muss ja sein. Ne? Die Geschichte ist jetzt irgendwo in sich stimmig, zwar komplett abstrus, aber stimmig, und dann mache ich das. Ja, und da ist spannend, die haben rausgefunden, umso wirklich so seltsamer die Geschichte ist, umso besser funktioniert dieses System.
Ja. Ja? Aber das ist ja tatsächlich, also diese Art von Betrügerei, die gibt es natürlich auch über das Transportmedium E-Mail. Die gab es aber ja auch vorher schon und die gibt es auch danach auf anderen Wegen irgendwie. Da gab es ja auch früher irgendwie, du erhältst einen Anruf, du hättest hier irgendwie eine Lotterie gewonnen und tralala und geben sie mal ihre Kontoinformationen und dann haben sie halt eine Lastschrift gemacht oder irgendwie sowas. Also auf dem, ich sag mal, analogen Wege, wenn wir jetzt Telefon mal analog nennen wollen. Und das gibt's auch bei neueren Wegen. Das ist doch gar nicht so lange her. Dieses Jahr, letztes Jahr, Fake Elon Musk, ich weiß nicht, ob das per Twitter war, hat irgendwie so eine ich verdoppel deine Bitcoin Aktion ins Leben gerufen irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was genau der Aufhänger war, irgendwie hier Krypto läuft alles so gut mit Kryptowährung und bis zu einem Bitcoin könnt ihr mir alle auf dieses Wallet Kryptowährung schicken und ich schicke euch das Doppelte zurück, weil ich einfach was zurückgeben will an die Welt. Und da sind tatsächlich einige Leute drauf reingefallen. Man konnte halt sehen, was auf dem Wallet eingegangen ist. Und da hat sich auch tatsächlich jemand bei irgendeinem dieser Nachrichtenmagazine, Heise oder Golem, hat er sich tatsächlich gemeldet und auch zugegeben und gesagt, dass er darauf reingefallen ist und seine Geschichte quasi erzählt. Und das war jetzt nicht jemand, der komplett fernab von allen IT-Systemen ist und der irgendwie noch nie von dieser Art Scam vielleicht was gehört hat. Ja, der hat irgendwie die Situation beschrieben und er brauchte auch gerade irgendwie Geld und er hatte auch irgendwie ein bisschen Kryptowährung und hat das gesehen und das hat in dem Moment für ihn so gepasst und dann machen die immer noch zeitlichen Druck und er hat da tatsächlich irgendwie was hingeschickt und das war dann halt weg. Das war ganz interessant zu lesen. Ich gucke nachher mal, ob ich den Artikel noch finde, dann können wir den verlinken. Unbedingt. Aber das ist ja im Wesentlichen dasselbe Prinzip. Das ist jetzt nicht auf E-Mail begrenzt, aber ja, dieser nigerianische Erbe, der hat doch schon viel Berühmtheit erlangt. Ja.
Genau, also vielleicht auch nochmal als Anmerkung, also auch dieses Phishing funktioniert auf allen Wegen. Ne? SMS, das gibt es sogar per Snail Mail, also über Post, also das gibt es in allen Varianten, genau. Aber im E-Mail ist es eben besonders beliebt, weil es eben wahnsinnig, sag ich mal, kostengünstig ist, weil es ist, wie du schon sagtest, ne, sehr, sehr einfach, tausende, Millionen an E-Mails da zu versenden. Und man versucht hier eben diese, ja, irgendjemand zu finden, der da draufklickt. Und da wurde dann bei dem Artikel wurde dann auch irgendwie diskutiert, wenn das stimmen würde, wie das funktioniert, dann könnte man ja diesen Scam quasi, also der funktioniert natürlich nur, weil die meisten es ignorieren und die paar wenigen, die drauf eingehen, auf die können die dann wiederum eingehen und können versuchen, die Leute in ein Gespräch zu verwickeln. Wenn jetzt aber jeder antworten würde und sagen, ah ja, super, alles klar, ja, was ist los, dann haben die so einen Aufwand, dass die diese paar Leute nicht mehr finden würden. Aber es ist natürlich Aufwand auf jeder Seite. Vielleicht kann man das irgendwie mal automatisieren irgendwie.
Ja, das wäre was. Ja.
Aber das fand ich eben schon ein spannendes Paper, weil ich mich wirklich gefragt habe, ja, wer klickt denn da drauf? Es kann doch eigentlich niemand sein, aber ja, umso skurriler, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch Leute das die Geschichte irgendwie glauben. Ja. Jo, ich hätte noch einen Angriff, den ich mal behaupte, mal ganz tollkühn, dass der funktioniert, weil er einfach schon so oft vorgekommen ist, dass ich glaube, wenn ein Angreifer das machen würde, das würde funktionieren. Und zwar, ich verschicke jetzt dir eine verschlüsselte E-Mail mit PGP, ich habe deinen Schlüssel und plötzlich bekomme ich von dir eine E-Mail, sorry, ich habe meinen Private Key verbummelt, kannst du mir die E-Mail nochmal in Plaintext schicken? Ja. Dadurch, dass man darauf angewiesen ist, dass man seinen Key entsprechend absichert, bin ich mal der Meinung, würde dieser Angriff relativ häufig funktionieren. Also zumindest ja, mir ist es schon vorgekommen, dass ich meinen Key verbummelt habe und anderen Leuten auch. Deswegen ist da das Problem, dadurch, dass es eben auch unverschlüsselt geht, dadurch, dass es auch etwas umständlich ist, die Handhabung mit diesen Keys, ist die Wahrscheinlichkeit schon, ist das ein Fall, der einfach passieren kann. Und deswegen könnte jetzt ein Angreifer einfach sagen, oh, das könnte jetzt eine sensible Information sein. Ja, sorry, ich habe die E-Mail verbummelt, den Private Key verbummelt, kannst du mir die E-Mail nochmal im Klartext schicken. Würde ich das mal behaupten, dass das ein valider Angriffsvektor ist.
Ja. Leider ja. Das ist tatsächlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, warum wir solche Kryptosysteme brauchen, wie in Crypto-Messenger vorgestellt, wo es die Option einfach nicht gibt und wo das Key-Management gut gemacht ist, aber irgendwie dem User abgenommen wird. Das ist eben dieses Grundproblem bei PGP, dass es einfach schwer zu bedienen ist und man auf verdammt viel achten muss. Kommen wir ja vielleicht später nochmal zu.
Genau. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich ein kleines bisschen drauf anschließen. Wir könnten natürlich gleich mal diese Usability-Geschichte ein bisschen erörtern, weil es jetzt gerade dazu ein bisschen passt. Also mit Usability ist so die Benutzbarkeit von den Systemen gemeint. Und wir können das jetzt gerade mal einfach mal live machen. Ich gebe jetzt mal in der Konsole, ich werde mir jetzt mal einen neuen Key erstellen. Dazu gebe ich jetzt hier PGP minus minus full gen key ein. Ich gebe jetzt auch noch Expert ein, aber nur wegen einer Kleinigkeit. Und wenn ich das öffne, dann fragt mich das System, welche Art von Schlüssel ich denn haben möchte. Ich habe jetzt die Möglichkeit zwischen 14 Auswahlkriterien. Das erste ist RSA, RSA. Das zweite ist DSA, L-Gamal. Ja. Das dritte ist DSA nur zum Signieren. Das vierte ist RSA nur zum Signieren. Ach so, Entschuldigung, da fehlen wohl ein paar Punkte. Also nicht ganz 14. Dann gibt es DSA, RSA auch zum Verschlüsseln. Dann gibt es die elliptische Kurven. Genau, und auch da, wenn wir jetzt die elliptischen Kurven nehmen, ich wähle mal jetzt hier elliptische Kurven, kann man neun, ja. Die Zahlen stimmen irgendwie nicht überein. Kann ich also einige elliptische Kurven selber auswählen? Curve 25519, NIST P256, NIST P384, NIST P521, Brainpool P256 und so weiter und so fort.
Ja.
Was ich damit nur zeigen möchte, diese Auswahl ist selbst für Informatiker und Informatikerinnen schon ein bisschen
Nicht
krass,
trivial,
weil
ja.
es so viel Expertenwissen für die in der Kryptographie braucht, um wirklich zu erkennen, was brauche ich denn, was ist davon vielleicht keine gute Variante und welche dieser Kurven will ich denn benutzen. Also es gibt so viel Auswahl, die man jetzt dem Benutzer dort zur Verfügung stellt, dass man eigentlich nur Dinge falsch machen kann. Ja, und es gibt unzählige Tutorials, die man natürlich dann folgen kann, die aber dann auch schon irgendwie ein paar Jahre alt sind, die dann auch nicht mehr wirklich gemäß der Zeit ist und so weiter und so fort. Also hier gibt sich ein ganz, ganz großes Problem, dass man eigentlich wahnsinnig viel Wissen braucht, um einen entsprechenden PGP-Key zu erzeugen. Und das hat man in verschiedenen Studien einfach bewiesen. Also es gibt ganz, ganz viele Usability-Studien bezüglich PGP und wo man auch mal Nicht-Informatiker und Informatikerinnen ein Test unterzogen hat, dass man sagt, bitte, hier ist PGP, verschick mir doch mal eine verschlüsselte E-Mail. Und da sind auch teilweise sehr, sehr, lustige Dinge passiert, indem dann versehentlich der Private Key mit angehängt wurde oder
Ja.
ähnliches. Das sind dann so Beispiele und das Problem ist natürlich, das erlaubt dieses System eben. Ja, ich kann auch mal sagen, wir haben auch da selber eine kleine Studie dazu untersucht und zwar mit mobilen Endgeräten, weil wir dachten, naja, wir haben natürlich jetzt die Krypto-Messenger, die laufen ja alle auf den mobilen Endgeräten. Vielleicht gibt es mit einigen E-Mail-Clients auf den mobilen Endgeräten, vielleicht gibt es dort mittlerweile eine Verbesserung. Wir haben zwei Programme untersucht, das iOS Apple Mail quasi, das Standard, das konnte S/MIME und FlowCrypt, das war unter Android, das konnte PGP. Und wir haben 11 Probanden gefunden, darunter waren Informatiker und Nicht-Informatiker und spannenderweise war es für kaum jemand möglich, das entsprechend durchzuführen. Auch dort wurden Passwörter mitgeschickt, Private Keys wurden mitgeschickt. Also auch auf dem Bereich, wo man vielleicht meinen könnte, dass der mobile Bereich vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist. Wir hatten ja gesehen anfangs, dass mittlerweile auch sehr, sehr viele E-Mails gelesen und geschrieben werden auf mobilen Endgeräten. Auch dort ist dieses Usability-Problem absolut dominierend. Und das wird aus meiner Sicht vermutlich auch, wenn man das nicht irgendwie komplett automatisiert, nicht irgendwie weggehen.
Ja, das stimmt. Wir sind ja streng genommen noch bei den Angriffen,
Ja,
auch wenn
genau.
wir so ein bisschen leicht mischen. Wir hatten ja Start TLS auch schon kurz angeschnitten. Da gibt es auch ein paar Angriffe drauf und da kam ein schönes Paper dieses Jahr und zwar auf der Usenix Security Konferenz und der Titel ist Why TLS is better without Start TLS, a security analysis of Start TLS in the email context. Das ist von drei Autoren der Münster University of Applied Science, Damian Podepniak, Fabian Ising und Sebastian Schinzel und Hanno Böck steht hier als Independent Researcher mit drauf, der ja auch viel im TLS-Bereich macht und bereits gezeigt hat. Ja, wie gesagt, diesjährige Usenix Security wurde es veröffentlicht und die haben sich tatsächlich mal sehr detailliert angesehen, welche Probleme auftreten können in der Verwendung von Start TLS und wie die ausnutzbar sind und vor allem auch mit den heutigen E-Mail-Clients und E-Mail-Servern. Und das ist ein krasser Überblick. Das sind wirklich ganze Klassen von Angriffen, die sich hier detailliert ansehen und eine sehr große, umfangreiche Auswertung, die fahren. Aber ich möchte hier einfach mal so ein paar vorstellen, damit man einfach mal ein Gespür dafür bekommt, wie problematisch Start TLS eigentlich wirklich ist. Und zwar, ich scroll mal so durch und suche mir mal einen schönen. Also klar, der Klassiker, also ein lange bekannter Angriff auf E-Mail-Verschlüsselung mit Start TLS ist natürlich einfach Start TLS Stripping. Also wir haben ja besprochen, wie Start TLS funktioniert. Das heißt, die unverschlüsselte TCP-Verbindung oder also beziehungsweise darin dann die SMTP-Verbindung wird aufgebaut und der Server announced einfach Start TLS in seinen Capabilities. Und der Client sagt, okay, cool, Start TLS möchte ich verwenden. Und sagt dann Start TLS und dann wird die TLS-Verbindung aufgebaut. Bis zu dem Zeitpunkt ist das Ganze aber ja noch gar nicht verschlüsselt. Das heißt, jeder Router unterwegs, der diese TCP-Verbindung zwischen dem Client und dem Mail-Server irgendwie, also die Pakete weiterleitet, der kann lesen, was da stattfindet und der kann die Pakete auch manipulieren. Das heißt, der kann einfach die Start TLS-Capability vom Server entfernen. Der kann diese Nachricht einfach verschlucken oder verändern, so dass es da nicht drin steht und einfach dafür sorgen, dass die Verbindung nicht Start TLS verwendet und weiter unverschlüsselt agiert. Dagegen kann man theoretisch noch was tun, wenn man seinen Client so konfiguriert, dass man dem sagt, auf keinen Fall nicht Start TLS verwenden, also dann bricht die Verbindung ab und macht nicht weiter, wenn es nicht geht. Aber es ist ein sehr bekannter Angriff, der teilweise heute noch funktioniert. Ein weiterer schöner, also wir sind jetzt so in der Kategorie Negotiation. Also wir sind so quasi im Verhandeln, weil das ja im Unterschied zum expliziten TLS, wo klar ist, ich spreche jetzt SMTP über TLS, wo einfach ganz klar ist, auf dem Port baue ich eine TLS-Verbindung auf und mache dann mein SMTP-Protokoll. Hast du bei Start TLS eben diese Phase, wo Client und Server sich einig werden müssen, dass sie beide Start TLS unterstützen und darauf umschalten. Und klar, das simple Beispiel war jetzt das Stripping, aber es gibt auch den sogenannten Pre-Auth-Bypass. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. SMTP verwendet oder bietet die Möglichkeit, Clients zu pre-authenticaten, also die zu authentifizieren durch beispielsweise die IP-Adresse, von der sie kommen oder durch andere Wege. Du kannst dann in deiner Firma einen Mail-Server aufsetzen und sagen, da brauchen wir keine Authentifizierung. Alle, die mit einer internen Mail-Adresse kommen, die können hier direkt irgendwie eine Mail raushauen, was auch ein Anwendungsfall ist, den man haben kann. Aber das Interessante an der Sache ist, Start TLS wurde so entwickelt, dass es nicht erlaubt ist, nach einem Login etabliert zu werden, was eigentlich ein Schutzmechanismus sein sollte. So, das heißt, wenn man bereits den Login vollendet hat, also sich irgendwie mit Benutzernamen und Kennwort eingeloggt hat und dann irgendwie erst kommt, ah ja, hier, ich mache übrigens auch StarTLS, dann können wir es auch sein lassen, quasi. Also als, ich glaube, als Schutzmechanismus wurde eingebaut, dass StarTLS Aufbau nach Authentifizierung verboten ist. Aber genau dieser Mechanismus ermöglicht es halt auch, dass ein Server unterwegs oder ein Router unterwegs einfach einen Pre-Auth-Tag reinsetzen kann zwischendrin. Und dann denkt der Client oder der Server, ah, okay, wir dürfen jetzt kein StarTLS mehr machen, weil wir schon authentifiziert sind. Dann machen die kein StarTLS. Und ja, das ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen. Also auch nochmal ein schönes Beispiel für ein Problem in der Negotiation Phase. Und das sind eben genau diese Art Probleme, die auftreten, wenn man sich denkt, wir machen es nicht explizit, wo ganz klar TLS aufgebaut wird und dann das bisherige Protokoll ganz normal gesprochen wird, sondern man so ein, wir wurscheln das so nachträglich da rein, dann können genau solche Problematiken auftreten, dass sich quasi zwei Features vom eigentlichen SMTP und von StarTLS ungünstig in die Quere kommen.
Sag mal, weißt du, welche bekannten Anbieter StarTLS noch nutzen? Also ich meine, wir haben ja ein paar große, ne? Gmail irgendwie, in Deutschland haben wir ja auch noch so web.de. Hast du da irgendwie, standen in dem Paper irgendwie ein paar drin, die das noch nutzen? Oder?
In dem Paper sind die sehr anbieteragnostisch, sage ich mal. Da geht es mehr um Schwachstellen in den eingesetzten Softwarekomponenten. Ich meine aber, wenn ich mich recht erinnere, haben die in dem Talk gesagt, dass, glaube ich, sogar Microsoft und Google zum Beispiel noch StarTLS einsetzen. Mhm. Also das ist so ein bisschen irgendwie, die Landschaft sieht offensichtlich so aus, dass StarTLS so ein bisschen das Must-Have ist und explizites TLS mehr so das Optionale. Hey, cool, biete ruhig auch mal explicit TLS an. Und es sollte eigentlich andersrum sein. Mhm. Die schreiben in dem Paper auch, dass es tatsächlich mal einen Zeitraum gab, in dem StarTLS empfohlen wurde, im Gegensatz zu Explicit TLS. Also ich glaube sogar von der IETF. Das wurde aber mittlerweile widerrufen und ist nicht mehr aktuell. Mhm. Aber klar, wir kennen ja die Durchsetzungszeit irgendwie, warum wir noch TLS 1.1 unterstützen müssen und so. Das Internet ist langsam irgendwie, bis alle mitziehen oder viele mitziehen. Und wenn es dann sogar noch einen Zeitraum gab, in dem das irgendwie empfohlen wurde, dann ja, das wirst du leider so schnell nicht los.
Mhm. Ja.
Okay, also das waren jetzt schon mal so Beispiele aus der Kategorie Negotiation. Auch interessant, UI-Spoofing. Also dadurch, dass du, wenn du dann irgendwie StarTLS stripst und in die Kommunikation reinkommst, gibt es die Möglichkeit, gewisse Error-Messages oder IMAP-Alerts zu senden. Also du tust so, als wärst du der Server und sendest die an den Client und der präsentiert die in einem Pop-up mit einem Link zum Beispiel oder irgendwie sowas. Also das ermöglicht dann auch wieder Phishing oder jemanden irgendwo hinzuschubsen, wo man das vielleicht nicht will. Und das wirkt für den Nutzer natürlich enorm authentisch, weil er denken könnte, dass das von seinem Mail-Programm kommt, diese Meldung. So, hey, ich bin alt, es gibt Sicherheitslücken, bitte update mich, klicke hier, um, wenn man auf Android ist beispielsweise, klicke hier, um das neue E-Mail-APK zu laden oder weiß ich nicht. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man irgendwie so eine Meldung auf einer Webseite sieht oder wenn wirklich der eigene E-Mail-Client jemanden mit so einem Pop-up begrüßt. Also das sind auch noch Seiteneffekte, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die letztendlich auch möglich sind, wenn StarTLS verwendet wird. Leider im Gegensatz zum wirklichen expliziten TLS. Dann haben wir, warte mal, ich suche mal einen richtig schönen hatte ich noch. Malicious Redirect. Es gibt eine Möglichkeit auch, ich glaube, ein Select-Command war das hier, die Möglichkeit als Server zu sagen, hey, die Mailbox, die du gerade abrufen willst, die ist nur auf einem anderen Server verfügbar. Connecte dich mal dahin und frag nochmal an. Und der kann sogar von einer komplett anderen Domain sein. Also du kannst dann quasi unterwegs, wenn jemand seine Mailbox abruft und Star TLS verwendet, kannst du da ein Kommando injecten, dass er sich zu deinem Server verbindet und da seine Mailbox abrufen soll. Und du kannst dann natürlich, da kann er sogar Explicit TLS nutzen, weil du ein Zertifikat für deine Domain hast.
Geil.
Also lauter so Späßchen, an die man irgendwie nicht gedacht hat, die haben die hier in dem Paper ausgegraben und ermöglichen es, alles nur, weil kein vernünftiges, gescheites TLS verwendet wird.
Aber eigentlich ist das doch dann wieder ein super schönes Beispiel dafür, dass es einfach nicht funktioniert, wenn man das Protokoll oder die Software schreibt, fertig ist und dann sagt, oh Mist. Jetzt haben wir Security vergessen. Lass es uns noch irgendwie dran flanschen. Ne? Also das ist ja auch wieder, das zeigt eigentlich, das funktioniert
Ja.
einfach nicht. Es muss von Grund auf mit designt werden, sonst hast du solche Schwierigkeiten wie jetzt hier. Ne?
Genau. Also einen schönen habe ich noch gefunden. Und zwar die bisher genannten, das waren jetzt eher Angriffe auf den Client, also den Mail-Client des Users. In der anderen Sparte der Server-Side-Attacks gibt es auch noch einen schönen Angriff in der Kategorie Buffering. Und zwar ist das auch wieder ein Problem im State. Und zwar hast du Kommunikation vor TLS und Kommunikation nach TLS. Und wenn Star TLS enforced wird, ne? Also wenn der Client quasi sagt, hey, wenn wir kein Star TLS aufbauen, dann brich ab, dann lass, dann kannst du ja schon viel mitigieren irgendwie, ne? Dann ist ja so ein Star TLS Stripping nicht mehr so trivial möglich, weil der Client dann einfach sich verabschiedet aus der Kommunikation. Aber man kann den Server ein bisschen verarschen und das ist auch ein ganz cooler Angriff. Und zwar injectest du jetzt Nachrichten vom Client an den Server und zwar bevor Star TLS aufgebaut wird. Also noch in der Plaintext-Phase. Du verhinderst das nicht, du strippst das Star TLS nicht daraus, die dürfen das gleich aufbauen. Aber kurz bevor sie das aufbauen, schickst du noch Kommandos. Und wenn der Server anfällig für diesen Bug ist, dann landen die noch im Buffer der Kommandos, die auszuführen sind, dann wird Star TLS etabliert, aber die Klartextkommandos, die stehen noch in der Liste der abzuarbeitenden Befehle. Und da haben sie einen richtig schönen Angriff gebaut, bei dem sie einfach ein Login noch in der Plaintext-Phase mitschicken, quasi, das ist dann einfach eine Batterie an Befehlen. Vor das quasi, mach mal Star TLS an, vom Client an den Server, schicken sie noch ein Log dich mal ein in eine eigene Mailbox vom Angreifer kontrolliert. Also ich mache auch ein Postfach auf demselben Mail-Server vorher, injecte ein Login in meine Mailbox, kreiere einen neuen Entwurf oder eine neue Message. So. Und dann kommt der eigentliche User mit seinem Login und schreibt mir seine Credentials in den Entwurf meiner eigenen E-Mail. Also den fand ich schon richtig schön. Und
Okay,
das sind
ja,
halt so
super.
Dinge, die einfach möglich sind, weil das wieder, wir haben keinen wirklichen State, da wurde was nachträglich reingeflanscht. Also das fand ich war wirklich schon ein richtig schöner Angriff. Und ja, das waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele, die haben wirklich einige Kategorien aufgemacht. Schaut mal in das Paper rein, wenn euch das interessiert. Und ja, also es ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Demonstration, warum wir Star TLS eigentlich überhaupt nicht wollen und im E-Mail-Verkehr explizites TLS machen sollten und leider offenbar nicht weit genug ausgerollt ist.
Ja, sehr schön. Da können wir vielleicht übergehen, weil ich glaube, die Autoren passen bis auf ein paar wenige auch überein. Und zwar auch von einem Usenix Security Paper von 2018, was als E-Fail bekannt wurde. Da ging es auch darum, dass wir greifen hier nicht Start-TLS, sondern wir greifen S/MIME und OpenPGP an. Und was die gemacht haben, sie haben als allererstes mal analysiert, welche, das fand ich ganz interessant, welche Backchannel-Techniken es gibt. Also Backchannel heißt, habe ich denn irgendwie eine Möglichkeit zu wissen, ob jemand eine E-Mail gelesen hat oder nicht, also einen Rückkanal irgendwie. Und da gibt es interessanterweise eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Also HTML, CSS ist nur eine Variante. Man gibt auch entsprechende E-Mail-Headers, die man dafür benutzen kann. Attachment Preview, sogar die Zertifikate, das Verification davon kann man irgendwie nutzen, dass dann das Zertifikat überprüft wird und bei der Überprüfung sehe ich quasi, liest jemand das die E-Mail oder entsprechend nicht.
Läuft also das über die CRL? Weißt du das zufällig noch? Dass die eine Anfrage machen, ist dieses Zertifikat noch gültig und man dann darüber tracken kann?
Ja,
genau. Ja, cool. Ja,
klar. Genau, also das sind alles Techniken, womit man überhaupt mal einen Backchannel aufbauen kann. Und dann haben die gezeigt, dass die meisten Clients das ohne mit der Wimper zu zucken machen. Also die fragen nicht nochmal nach, willst du das vielleicht wirklich oder ähnliches? Und zum Beispiel Apple Mail lädt einfach alles nach, Bilder ohne irgendwas, ohne eine User Interaction. Hier wird also einfach alles entsprechend nachgeladen. Und sie hatten 47 Clients analysiert und davon unterstützten 40 Backchannels ohne eine User Interaktion. Ja,
okay.
Und nur 7 davon kamen nochmal so eine Meldung, hier, willst du das wirklich oder nicht? Das fand ich auch ganz spannend.
Ja.
Genau. Hast du noch?
Nö, war nur ein bestätigendes Ja, finde ich auch spannend.
Deren Angriffsmodell ist jetzt ein bisschen schwieriger. Bei eFail haben sie quasi die Krypto angegriffen. Ich werde das jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen handhaben. Grundsätzlich geht es darum, dass also das Angreifermodell ist erstmal so. Alice und Bob nutzen verschlüsselte E-Mails. Und jetzt gibt es Mallory, also den Angreifer, der sitzt zwischen den beiden und kriegt die verschlüsselte E-Mail in die Hand und kann diese verschlüsselte E-Mail entsprechend modifizieren. Und das Problem, was es es jetzt gibt, ist, dass S/MIME sowohl als auch OpenPGP hybride Verschlüsselung benutzen. Hybride heißt, wir benutzen quasi AES, Block Cipher, um die Daten zu verschlüsseln und den entsprechenden Session Key nutzen wir dann mit RSA, das heißt die asymmetrische Verschlüsselung. Genau. Und bei dieser Block Cipher, da haben wir quasi ein kleines Problem. Also Block Cipher heißt, wir nehmen einen Block vom Klartext Text, verschlüsseln denen und dann kommt ja ein Ciphertext raus. Und das ist jetzt auch, sag ich mal, wieder ein Block. Und das Problem ist, es gibt ja den ECB-Mode, den Electronic Code Book Mode, was eigentlich kein richtiger Mode ist, wo wir einfach nichts machen. Wir nehmen einen Block, verschlüsseln ihn, dann kommt der Ciphertext raus. Und das Problem ist dadurch, dass wir das blockweise machen. Damit könnten wir zum Beispiel auch Pixelwerte nutzen. Und wenn wir das machen, kann es eben sein, dass die gleichen Pixel, die ich da in die Blöcke reinstecke, dass die auch den gleichen Output, das heißt den gleichen Ciphertext haben. Und dann kann man das Bild zum Beispiel trotzdem erkennen. Ja.
Genau, da der klassische Tux, den haben wir auch schon mal verlinkt hier.
Richtig, ganz genau. So, und jetzt gibt es aber noch ein anderes Problem von, jetzt muss ich mal ein bisschen, und zwar von dem CBC-Mode. Der CBC ist das Chain Cipher Block Chaining, genau. Wo quasi der erste Block dann mit dem zweiten Block ver-X-Ort wird und dann wird der zweite Block wieder mit dem dritten ver-X-Ort und so weiter und so fort. Genau, und für XOR das Exklusiv-Oder, also 0, XOR 0 ist wieder 0 und X1, XOR 1 ist wieder 1, das ist auch nochmal wichtig. Und da haben wir erstens, es gibt dort natürlich ein allgemeines Problem. Erstens lässt sich das nicht schön parallelisieren. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen? Weiß ich nicht, ob wir das schon mal in einem Podcast diskutiert haben oder irgendwie privat. Also das Problem ist, das lässt sich halt schlecht parallelisieren, weil wir ja abhängig sind von dem vorherigen Block. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen können, wir möchten alle Prozessoren nutzen, dann kann ich das nicht machen, weil ich immer warten muss, bis der vorherige Block fertig verschlüsselt ist. Aber ein weiteres Problem hierbei ist, dass wenn man einen Teil der Klartextnachricht kennt, dann kann man, also das heißt, oder ich sag's mal anders, eines dieser Probleme ist, wenn ich eine verschlüsselte Nachricht habe und dort Bit umkippe, dann kippen die Bits auch in der entschlüsselten Nachricht um, und zwar an der gleichen Stelle. Das ist das große Problem dort. Und was die und ein Angriff, den es dort gibt, dass wenn man einen Teil der Klartextnachricht kennt, dann kann man in dem entschlüsselten Nachricht entsprechend was injecten. Also theoretisch kann man die auf 0 setzen, ne? Das hatte ich ja schon gesagt, 0 XOR 0 gleich 0. Also wenn ich das entsprechend ersetze, dann kommt da 0 raus. Wenn ich das entsprechend aber anpasse, kann ich auch Teile quasi ersetzen in dem in der E-Mail. Und das Problem ist jetzt bei E-Mail, dass wir, dadurch, dass wir sehr viele Header haben, die Dinge teilweise vorhersagen können, weil die die Header-Dateien entsprechend drin sind. Und das nennen die in dem Paper CBC-Gadgets. Und da haben sie die Möglichkeit, quasi diese Backchannels quasi zu injecten, was sie auch, womit wir quasi dann quasi erstmal in eine verschlüsselte Nachricht irgendwie zurückfunken können. Aber sie haben es eben auch gezeigt, dass sie, wenn sie die, weil einige E-Mail-Clients haben dann die Nachricht zuerst entschlüsselt und haben dann den HTML-CSS-Code interpretiert, war es teilweise möglich, dass ein Angreifer quasi einen Link oder einen Bild injected hat über einen CBC-Gadget und die entschlüsselte Nachricht wurde dann in den Link quasi integriert und der Angreifer konnte dann darüber diese E-Mail quasi entsprechend lesen.
Okay, genau. Cool.
Ja, das sage ich mal, das gibt es bei S/MIME als auch bei OpenPGP. Das Problem ist, was würde dagegen helfen? Eine MAC, also ein Message Authentication Code, womit ich sicherstellen kann, dass die E-Mail entsprechend nicht verändert wurde. S/MIME hat im Standard keinen MAC definiert. Das heißt, es gibt bei S/MIME keine Möglichkeit, diesen Angriff da sinnvoll abzuwehren. Bei OpenPGP gibt es das allerdings.
Okay.
Genau. Ja, das war jetzt mal, sag ich mal, grob zusammengefasst, das E-Fail von 2018. Wo man auch sieht, dass selbst aus der technischen Sicht hier vieles einfach kaputt ist. Ne?
Eine Kleinigkeit, ich wollte eben dein Redeflow nicht so unterbrechen. Ich meine, du hast eben, als du über das XOR gesprochen hast, gesagt, 0 und 0 ist 0 und 1 und 1 ist 1, aber 1 und 1 ist 0. Das XOR ist ja gerade dann 1, wenn die beiden nicht gleich sind.
Genau, sorry.
Wollte ich nur nochmal, nicht, dass es nachher heißt.
Wir wissen nicht, was XOR ist, ja.
Ja. Gut.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon angriffstechnisch schon ein bisschen was zusammengekehrt, oder?
Ich denke auch. Wie machen wir das denn besser? Hast du eine Idee?
Ja, also jein. Wir können ja danach nochmal über den Ausblick so ein bisschen sprechen. Also ein paar Dinge gibt es ganz geeignete Maßnahmen. Das eine hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Das eine nennt sich Graylisting. Also Graylisting verhindert kein E-Fail, kein Start-TLS, aber was es zumindest verhindert, sind diese Spam-E-Mails oder einen großen Teil der Spam-E-Mails. Und zwar ist eines der Probleme, dass die Spammer das E-Mail-Protokoll SMTP nicht komplett implementiert haben. Das heißt, diese Clients, die meistens sehr, sehr schnell diese E-Mails verschicken, die können quasi diesen Aufbau, dann verschicken die diese E-Mail und dann ist der State um und dann war's dann. Und ja. Graylisting heißt, man kann seinen Mail-Server so konfigurieren, dass er die erste E-Mail erstmal ablehnt. Und laut Standard, jetzt müsste ich nochmal genau reingucken, müsste diese E-Mail aber in den nächsten 5 bis 10 Minuten nochmal gesendet werden. Dazu muss natürlich der Absender diese E-Mail vorrätig haben. Der muss auf das Acknowledgement warten und speichert sie. Und wenn das nicht kommt oder rejected wird, wird das eben nach 5 bis 10 Minuten einfach wieder verschickt. Und erst beim zweiten Mal akzeptiert der Mailserver diese E-Mail. Und damit kann man einen Großteil der E-Mails, also der Spam-E-Mails, eigentlich schon mal fernhalten, genau, weil die ansonsten ja den kompletten State nochmal vorrätig halten müssen, die müssten das komplette Protokoll implementieren und das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Das kann man also bei den Mail-Servern relativ einfach integrieren, hat aber zum Nachteil genau das, was wir vorhin erwähnt haben, wenn man dann so ein, bist du wirklich der, den du vorgibst zu sein, hier, ich habe dir gerade einen E-Mail-Code geschickt, bitte gib diesen Code innerhalb von 5 Minuten ein, dann kann es eben sein, dass das durch Graylisting das erste Mal eben gefiltert wird. Die Filter sind meistens so eingestellt, dass wenn das erste Mal das Graylisting quasi funktioniert hat, das heißt, man hat es abgelehnt, die E-Mail kam dann auch wieder an, dass dann diese Domain für einen gewissen Zeitraum von dem Graylisting ausgenommen sind. Das heißt also, dann kommen die E-Mails sofort durch.
Ja. Genau. Also man hält sich damit quasi wirklich so die Bulk-Spam-Versender vom Hals, die wirklich irgendwie an alles und jeden irgendwie ihre E-Mails rausballern und gar nicht drauf gucken, was zurückkommt, was zugestellt werden kann, die wirklich so Best-Effort-mäßig eine Runde mal eine Salve durchs ganze Internet feuern und denen egal ist, ob die zugestellt wird oder nicht. Ne? Das hat natürlich keinen Einfluss auf jemanden, der explizit dich oder deine Firma, also eine überschaubare Anzahl von E-Mails raussendet, weil der würde den State halten und eine Retransmission machen, einfach dann nach Standard.
Genau. Also das ist aber schon mal ein relativ effektives Mittel, das muss man schon sagen. Was wir jetzt hier, weil wir jetzt Graylisting hier natürlich besprochen haben, natürlich können wir auch Spam-Filter grundsätzlich, da gibt es ja auch einige, das ist jetzt nicht so security-relevant, wobei natürlich eigentlich schon, weil ich damit natürlich auch unter Umständen Phishing-E-Mails schon vorher raus filtern kann, wo man einerseits die Spam-Filter schon entsprechend trainiert, aber es gibt natürlich immer wieder E-Mails, die kommen auch so durch, oder wenn man schon mal den ersten E-Mail-Account hat, kann man dann ja von einer echten E-Mail-Adresse versenden. Also das hilft. Das ist kein perfektes Mittel, aber filtert zumindest einiges schon mal raus.
Ja.
So, und jetzt hatten wir ja auch noch, du hattest vorher ja schon angesprochen, dass ein anderer Mail-Server ja gucken kann, ob denn der Mail-Server denn wirklich Domains in seinem Auftrag verschicken kann. Ne?
Genau. Also wie das früher möglich war, dass du dich einfach mit einem Mail-Server in Verbindung setzt und einfach mal sagst, hi, ich bin's, Gmail, ich habe hier eine Mail von Florian@gmail und stell die mal bitte deinem Nutzer zu, obwohl ich das gar nicht bin. Und da gibt es auch Mechanismen zu, halbwegs etablierte Mechanismen, würde ich sagen. Und zwar ist das Grundproblem hier, ist, dass SMTP, also was war das noch, Simple Mail Transfer Protocol, glaube ich, ne, hattest du gesagt?
Genau.
Das hat keine native Form der Authentifizierung. Also da gibt es nicht irgendwie, dass man beweisen muss, dass man jetzt der Mail-Server für diesen Anbieter ist oder dass man überhaupt die Mailbox von diesem Nutzer verwaltet. Sowas gibt es da einfach nicht. irgendein Mail-Server meldet sich bei irgendeinem anderen per SMTP und sagt so, hier, das ist die Mail, das ist hier from, das ist to, mach mal, stell mal zu. Und deswegen wurden auch da Mechanismen nachgebaut, die das so ein bisschen sicherstellen sollen. Und da haben wir zum Beispiel DKIM von 2011. Das ist der RFC 6376. Und DKIM steht für Domain Keys Identified Mail. Und die Grundidee ist, dass wir DNS hier verwenden, um mehr Sicherheit zu gewinnen. Und zwar hängen wir das Versenden von Mails einer gewissen Absenderdomain an die Domain Ownership. Also du musst gewisse DNS-Einträge setzen und das kannst du halt, das kann ich halt nicht machen, wenn ich nur so tue, als wäre ich gmail.com. Also im besten Fall kann ich das dann nicht tun, wenn alles läuft, wie es sollte. Und die Idee ist auch einfach, dass wir, also dass die MTAs, die Mail Transfer Agents, die E-Mails oder Teile der E-Mails, also definitiv wichtige Header-Fields, sowas wie From, To, Date und Subject und den Mail-Body, also den Text der E-Mail, signieren. Und zwar funktioniert das so, dass man einfach Key-Pairs generiert für alle seine Mail-Transfer-Agents und denen die Private-Keys gibt und die Public-Keys ins DNS packt einfach. Also es gibt dann quasi neue DNS-Einträge, die beginnen mit underscore domainkey.example.com, also underscore domainkey.gmail.com, weiß ich jetzt nicht, wer es für Gmail zum Beispiel. Und davor kommt noch ein Selector, das ist im Prinzip so die ID des Public Keys, kann man so sagen. Und jeder Mail Transfer Agent, der dann eine E-Mail erhält, der sieht dann, ach, schau mal an, diese E-Mail ist DKIM signiert. Und dann, es gibt eigene Header-Fields dann in diesen E-Mails. Also die DKIM-Signatur ist dann enthalten und da steht der Selector drin, also quasi die Identifizierung des Public Keys. Und man hat ja auch die Domain, man sieht ja, wo der herkommt und die soll halt übereinstimmen mit der Absender-Domain. Und dann kann man sich den Public Key aus dem DNS holen und schauen, ob die Signatur gültig ist. Weil dann hat man eine kryptografische Gewissheit, dass der Mail-Transfer-Agent, der diese Signatur gemacht hat, im Besitz des Private Keys ist, zu dem ins DNS eingehangenen Public Keys. Das heißt, wir haben eine kryptografische Gewissheit, was ja doch schon mal ein großer Schritt ist, weil die Signatur kann nicht von jemandem generiert werden, der den Private Key nicht hat. Ne? Und ich kann jetzt nicht mal eben einen Private Key generieren, damit die Mail signieren und den Public Key in Googles oder Microsofts oder halt Empfänger DNS einhängen in der Regel. Hier haben wir natürlich das Problem, dass diese DKIM-Signaturen optional sind. Ne? Also es stellt sich weiterhin die Frage, was mache ich, wenn ich eine Mail ohne diese Signatur erhalte? Man braucht also weitere Mechanismen, um irgendwie eine Art Regelwerk sagen zu können, hey, Mails von SegVault.fm sind alle signiert. Wenn eine unsignierte Mail irgendwo bei euch ankommt, dann schmeißt die weg, dann ist die Quatsch. Gibt es aber auch nicht im E-Mail-Standard. Sowas ist nicht vorgesehen. Es gibt aber noch einen anderen Mechanismus, der auch ganz schön ist. Und zwar geht der auch übers DNS, aber da kommen wir ohne Kryptographie aus. Und das ist SPF. Das ist das Sender Policy Framework. Das ist ein RFC-Standard auch 7208 von 2014. Und der funktioniert so, dass wir auch im DNS einen neuen Text-Record anlegen, indem wir definieren, welche IP für diese Domain E-Mails versenden darf. Das heißt, der Ansatz ist weniger kryptografisch, aber mehr pragmatisch. Das heißt einfach, wir kennen die IP-Adresse vom SecVault FM Mail-Server. Wir hängen diesen DNS-Eintrag dran. Und wenn irgendjemand eine E-Mail erhält, die den Absender SecVault FM dran hat, beziehungsweise ein MTA, also ein Mail Transfer Agent, dann schaut der einfach nach, aha, SecVault FM hat folgenden SPF Text, DNS Record. Da steht drin, diese IP 1234, die darf E-Mails versenden. Die kommt von 1234. Okay, die ist wohl von dem im DNS als valide markierten E-Mail-Server. Und SPF hat jetzt noch so ein paar extra Spielarten. Man kann weitere Domains angeben, IPv4-Ranges, IPv6-Ranges. Also man kann sich da ein recht komplexes Setup zusammenbauen. Und man kann angeben, wie eine IP-Adresse behandelt werden soll. Also man kann die beispielsweise mit einem Plus prefixen, dann heißt es, es ist ein Pass, das ist auch der Default, das heißt von dieser IP-Adresse oder von dieser IP-Range, die sind valide, oder man kann sagen mit einem Minus davor explizit von dieser nicht. Also wenn man beispielsweise mal einen Mail-Server verloren hat, der gekapert wurde oder irgendwie ein hart nerviger Spammer von einer gewissen IP-Range immer E-Mails in deinem Namen versendet, kannst du in deinen DNS-Eintrag einfach seine Adresse oder Adress-Range mit einem Minus vor ins DNS packen und alle SPF-unterstützenden MTAs würden die E-Mails von ihm dann nicht annehmen.
Vielleicht hier eine kleine Anekdote. Mittlerweile gibt es auch schon Spam. Das kann man ja relativ automatisiert überprüfen, ob dieser TXT-Record bei einer Domain existiert, also beziehungsweise ob dieser SPF-Eintrag in dem TXT existiert. Und falls das nicht der Fall ist, ich habe also auch schon Spam-E-Mails bekommen, die meinten, hallo, ich wäre ein ganz netter Hacker also automatisiert, ne? Das hat man in der E-Mail relativ schnell gesehen. Ich habe gesehen, du hast keinen SPF-Eintrag, damit lässt sich XY haben. Wäre doch toll, dass du mir irgendwie einen Bug-Bounty mal zukommen lässt. Hier wäre mein Bitcoin-Wallet und hier kannst du mir dein Geld überweisen, weil ich ja so nett war und habe dich auf eine Sicherheitslücke hingewiesen. Also das war mir ehrlich gesagt noch gar nicht bewusst, dass es mittlerweile dort auch so eine Art Spam-E-Mails mit Sicherheitslücken gibt, und das gibt's auch mit echten Sicherheitslücken. Also
ja, klar, es ist ja auch ein valider Hinweis. Du hast SPF nicht konfiguriert, mach das mal ruhig an, sonst können Leute in deinem Namen E-Mails versenden. Ja klar, aber warum auch nicht, ne? Automatisiert ein paar. Er fragt ja nur nach einer freundlichen Spende für einen Hinweis, ne?
Also ich wusste nicht, dass es das gibt, oder mir war das zumindest neu. Genau, in dem Fall hat sein automatisierter Mechanismus nicht funktioniert. Also wir hatten einen entsprechenden SPF-Eintrag, und deren System hat einfach nicht das nicht richtig interpretiert. Ja. Mhm. Genau, aber das ist und vielleicht bei beiden Sachen, jetzt hast du SPF und DKIM quasi genannt, man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, wenn man beispielsweise einen eigenen Mail-Server betreiben möchte, dann muss man diese Sachen alle einstellen, weil ansonsten akzeptiert nämlich Google und Microsoft und alle anderen Mail-Server akzeptieren nämlich teilweise die E-Mails von einem nicht. Bedingt, genau. Also wenn man eigentlich möchte, dass der eigene Mail-Server vielleicht irgendwie mit der externen Welt spricht, muss man mittlerweile sehr, sehr viel Arbeit investieren, damit damit andere Mail-Server die E-Mails akzeptiert werden.
Genau. Aber du leitest quasi schon gut in ein Problem über. Und zwar sind das nur Empfehlungen quasi bisher. Also DKIM ist eine Signatur, aber es ist unklar, wie der Empfänger sich verhalten soll, wenn die Signatur eben fehlt. Bei SPF ist es schon ein bisschen anders, weil man halt doch schon im DNS-Record sehr klar definieren kann. Also ein typischer SPF-Record ist beispielsweise plus IP4 1234, also das ist mein Mail-Server mit dieser IP, ne, den erlaubst du bitte. Und ich weiß, wenn ich noch ein Support-Desk habe, der Mails verschickt, der irgendwie über Zendesk läuft, dann könnte man auch sowas sagen wie include mail.zendesk.com oder ich benutze auch irgendwie die Google Cloud und schicke da irgendwie Mails raus, dann könnte man auch irgendwie sowas sagen wie include mal spf.google.com, also den gesamten SPF-Record von Google auch mit einem Plus davor als erlaubt und ganz am Ende machst du ein Minus All, also alle anderen lässt du failen. Aber streng genommen ist das auch, kann das auch als, nein, ein Fail ist eigentlich ein Fail. Das ist Minus. Häufig sieht man aber die Tilde statt des Minus, also dass du Tilde all hast und das ist ein Soft Fail. Das heißt, das ist keine klare Anweisung, lasse das failen, weil es passiert dann doch oft, dass man doch mal eine Mail von einem anderen Server sendet, dass man doch nicht alles auf dem Schirm hatte. Deswegen gerade am Anfang machen viele am Ende statt des Minus All, was das Fail wäre, eben das Tilde All, was ein Soft Fail ist. Und das lässt wieder dem Empfänger Spielraum, was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt irgendwie in den Junk-Ordner packen, ich könnte die aber auch ablehnen. Und irgendwie will man ja dann doch keine Mails verlieren. Und dann würde es schwer, das wirklich sicher zu bauen. Aber wir haben einen dritten Mechanismus, der uns dabei hilft. Und das ist DMARC, also DMARC. Das steht für Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Und das ist ein RFC-Standard 7489 von, ich habe mir das ja nicht aufgeschrieben, verdammt. Ich guck mal eben rein.
Ich sehe gerade, dass bei meiner Domain auch eine Tilde ist.
Ja, du willst ja auch, dass die Mails zugestellt werden können, ne?
Ja, wenn ich dich jetzt verstanden habe, das sollte schon Minus sein. Also ich will ja strikt, ich will ja nur diese IP und diese IPv6-Adresse und fertig, ne? Mehr ist nicht.
Ja, dann konfiguriere dir lieber DMARC. Ich erzähle dir jetzt, was es tut. Ich habe auch mittlerweile nachgesehen, ist von 2015. Und das ist genau dafür da, den MTAs zu sagen, wie sie SPF- und DKIM-Fälle zu behandeln haben. Und das geht sehr feingranular. Also du sagst denen ziemlich konkret, was sie tun sollen. Und zwar auch über einen DNS-Record. Das scheint sich da dann irgendwie etabliert zu haben, dass man dann den E-Mail-Trust irgendwie ans DNS dranhängt, ist jetzt auch nicht die dümmste Idee, ne? Also es ist halt leicht irgendwie zu sagen, hi, ich bin der und der, aber es ist deutlich schwerer, einen DNS-Record für diese Domain hinzuzufügen.
Gut, wir hatten ja DNS-Security hatten wir in der letzten Folge, ne?
Genau, das wäre natürlich schön, wenn das Hand in Hand geht mit ausgerolltem DNS-Sec. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber dieses DMARC ist insofern schön, dass man wirklich sehr strikt ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein kryptisches Protokoll, weil es so viele Abkürzungen gibt, aber man kann sehr strikt formulieren, wie Verstöße gehandhabt werden sollen und halte ich fest, wer und wie benachrichtigt werden soll. Und das okay. Ist eigentlich ein ganz schönes Feature. Also erstmal kann, also es gibt, es ist auch wieder ein Text-Record irgendwie, der geht wieder gleich los, V gleich DMARC 1. Und man kann weitere Parameter angeben, beispielsweise dann ADKIM, das ist dann das DKIM-Alignment. Man kann irgendwie sagen, das soll strikt bewertet werden für die eigene Domain und auch für Subdomains. Dasselbe kann man auch für SPF nochmal angeben, das Alignment. Man kann natürlich insgesamt die Policy setzen. Also wenn SPF oder DKIM failen, dann mach nichts. mach Quarantäne, also das ist dann in der Regel irgendwie Spam oder Junk Folder oder Reject the Heart, also du kannst dann kontrollieren, wie die Empfänger damit umgehen sollen, und man kann E-Mail-Adressen hinterlegen, und zwar zwei Arten davon. Einmal mit RUF, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wofür die überhaupt stehen, das ist RUA und RUF. Da gibt man eine E-Mail-Adresse an, also irgendwie sowas wie RUA gleich Mail to Doppelpunkt DMARC Report at SecVault.fm kann man definieren. Und RUA ist die Adresse für aggregiertes Feedback und RUF ist die Adresse für message-spezifisches forensisches Feedback. Also RUA kann man gerne mal anmachen, dann erhält man so einmal am Tag von jedem MTA, der an dem Tag Mails von dir erhalten hat, ein aggregiertes Feedback der Mails mit so einer Art Statistik. Hey, ich habe heute 170 Mails von @secvault.fm erhalten, 172 davon haben SPF und DKIM erfüllt und wurden zugestellt. Und das ist schön, um einen Überblick zu kriegen, wie viele Leute da draußen probieren eigentlich, in meinem Namen E-Mails zu senden. Ganz cooler Mechanismus. Nummer härter ist dann das RUF, also das ist dann wirklich für jede Nachricht, bei der DKIM oder SPF failen, kriegst du eine E-Mail mit den Details, wo die herkam und was gefailt ist. Das ist tatsächlich, das kann tatsächlich etwas overwhelming sein, wenn irgendwie Mails im Umlauf sind oder man irgendwie eine echt große Domain hat, wo viele versuchen mal falsche Mails abzusetzen. Oder wenn man seinen Mail-Server falsch konfiguriert hat, ne? Das ist der selber. Also ist natürlich auch eine interessante, also ist natürlich auch ein valider Fall, dass man auf einen neuen Mail-Server umzieht, vergisst den SPF-Record anzupassen und dann schlägt das halt natürlich erstmal fail. Deswegen ist das Schöne, dass man diese Policy, die DMARC-Policy setzen kann auf None zum Beispiel, hatten wir ja gesagt, also nichts tun, rejecten oder Quarantäne. Und wenn du mit diesen Records anfängst, dann ist das total sinnvoll, SPF und DKIM zu setzen und DMARC auch zu setzen, aber die Policy erstmal auf None zu setzen, also tue nichts, aber die Feedback-Mails anzumachen, dann kriegt man mit, ob für die eigenen, also die wirklich validen Mails, die man von seinen Mail-Servern aus verschickt, ob die gefressen werden oder nicht. Also lässt man das dann gerne mal ein paar Tage oder so mit Policy Enforcement None laufen, um zu sehen, was da so an Fehlmeldungen aufschlägt. Und wenn man den Eindruck hat, dass es rund läuft, kann man dann überlegen, ob man es dann auf Quarantäne oder sogar auf Reject setzt. Und damit hat man eigentlich ein ganz gutes Setup, einerseits zu verhindern, dass E-Mails in deinem Namen versendet werden, also von deiner Absenderdomain, die nicht von dir kommen, weil du eben diese Doppelsicherung hast, dass du einmal die Hosts definieren kannst, deine Mail-Server festlegen kannst über deinen DNS-Record. Auf der anderen Seite die Option hast zu sagen, egal welche IPs, aber die müssen hier signiert sein und nur meine Mail-Server kriegen die Private Keys rein, die Public Keys hänge ich ins DNS. Und mit DMARC kriegst du auch noch eine richtig schöne Übersicht, da kannst du dir dann täglich zuschicken lassen, was so passiert ist und ob viele Akteure versuchen, E-Mails in deinem Namen zu senden, die an irgendwelchen anderen MTAs scheitern eben und nicht angenommen werden. Und das ist ja sowas, ja, so in Richtung Threat Intelligence könnte man vielleicht sagen, geht das, dass du wirklich Einblick da rein erhältst, wer da draußen in der Welt irgendwie in deinem Namen versucht, E-Mails abzusenden und an welche Domains vor allem, und die melden sich dann bei dir. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, das könnte halt voll werden, wenn man wirklich eine große Domain hat. Also selbst wenn du nicht die nachrichtenspezifischen anmachst, sondern nur dieses aggregierte Summary, kriegst du das ja potenziell von jedem Mail-Server, bei dem so eine Mail von dir aufschlägt, ne? Und es gibt ja verdammt viele davon auf der Welt. Und wenn da wirklich viel Verkehr ist in deinem Absendernamen, dann kriegst du natürlich auch verdammt viele Mails zurück, aber ja, du kriegst halt auch wertvolle Insights, ne?
Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, aber das muss natürlich dann auch der Mail-Server entsprechend unterstützen, ne? Also
der Empfänger-MTA.
Ja, richtig, ganz genau.
Ja, klar.
Der also wenn der sowohl SPF als auch DKIM, als auch DMA quasi ignoriert.
Ja, dann hast du nichts gewonnen. Okay. Genau, klar. Mhm. Ja, kann, also ich vermute aber, dass diese Unterstützung weiter verbreitet ist, weil alle kämpfen ja mit Spam und irgendwie jeder große Mail-Anbieter ist ja froh um jede Mail, die der rejecten kann, quasi, ohne dass die User schreien. Und das ist ja ein toller Mechanismus, irgendwie Mails abzulehnen, die nicht legitim sind, also die quasi handfest zu erkennen und abweisen zu dürfen, quasi sogar die Erlaubnis, also den Befehl zu haben, die abzuweisen. Also da gibt's quasi ein direktes Incentive für die Mail-Server, das umzusetzen. Mehr als beispielsweise für explizites TLS. Da ist jetzt so mehr so der Status, ach ja, wir haben uns hier flauschig eingefunden und sprechen alle Star-TLS miteinander, warum jetzt irgendwie was groß ändern? Aber hier hast du ja ein direktes Incentive, einfach viel mehr Mails, die du rejecten kannst, ohne dass jemand meckert. Das ist natürlich, ich habe tatsächlich leider keine Zahlen parat, wie die Verbreitung ist.
Hast du vielleicht zufällig einen Mail-Server, wo man sich mal diesen TXT-Record dann anschauen kann? Also ich habe jetzt gerade mal jetzt nebenbei einfach mal gmail.com probiert. Gibt es zum Beispiel SPF-Eintrag, aber ich sehe keinen DMARC-Eintrag. Oder web.de. Da sehe ich jetzt zum Beispiel auch keinen. Also mich hätte es jetzt bloß mal interessiert.
Ja, _DMARC.domain irgendwie, ne? Ist, glaube ich, der.
Ach so, okay. DMARC.gmail.com. Okay. Ja, okay, dann hat Gmail doch einen. Ja, okay, verstehe. Ja,
hätte mich auch gewundert.
So, und die haben jetzt P gleich None. SP Quarantäne. Und Mail to mailauthentication-reports@google.com. Das heißt, die wollen auch die entsprechenden Statistiken dann dafür haben. Mhm. Nice. Okay.
Genau. Ah, ich sehe gerade, du kannst auch recht feingranular definieren. Du kannst einen Parameter FO angeben und da kannst du einen Wert dranhängen, mit dem du definierst, wann der Report geschickt werden soll. Irgendwie die 0, also FO gleich 0 bedeutet beispielsweise, wenn SPF und DKIM failen, einen Pass zu produzieren. Das ist sogar der Default, was ich ein bisschen schwach finde. 1 würde hier beispielsweise bedeuten, wenn beide etwas, also wenn jedes einzelne etwas anderes als ein Pass generiert. Oder du kannst auch irgendwie ein D reinschreiben, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn DKIM sign fehlgeschlagen ist oder ein S, wenn Eval aus irgendeinem, wenn SPF aus irgendeinem Grund nicht geht. Also du kannst hier sehr feingranular festlegen, was du jetzt gerade monitoren möchtest.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, hast du das schon mal irgendwo benutzt?
Ja.
Was mich jetzt bloß interessiert, weil zum Beispiel sehe ich jetzt, also nach meiner kurzen Google-Suche, ist es jetzt aber nicht so, dass ich jetzt einfach in den Mail-Server reingehen kann und sage, check bitte DMARC. Ne? So wie ich das sehe, muss man nochmal zusätzliche Software dazu installieren, die dann mit dem Mail-Server interagiert. Also hier steht zum Beispiel
OpenDMARC. Prüfung. Okay. Du meinst die
Prüfung. Ja, genau, mich interessiert es die Prüfung und nicht das Erstellen von dem TXT-Eintrag.
Nee, habe ich nicht. Hängt wahrscheinlich vom Mail-Server
dann ab, ne? Weil das ist natürlich jetzt in erster Linie vielleicht mal interessant, um besonders viele E-Mails, also es gibt ja zwei, also die eine Richtung ist natürlich, ich möchte natürlich, dass nicht in meinem Namen, im Namen meiner Domain Spam-E-Mails oder Phishing-E-Mails verschickt werden, das ist die eine, dann setze ich mir diesen TXT-Record. Mhm. Aber das Einfachste wäre ja zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber als Erster erstmal alles rejecten, was keinen validen DMARC-Eintrag hat, oder zumindest will ich den überprüfen. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es zum Beispiel bei Postfix ja sowas wie DMARC on oder sowas gibt.
Das weiß ich nicht, nee.
Okay, okay. Ja, okay. Sorry.
Nö.
Scheint, aber hier scheint es so, dass man ein extra OpenDKIM installieren muss und dann interagiert der quasi mit dem Postfix. Also es ist nicht so, dass das quasi integriert ist.
Okay. Mhm. Gut möglich, ja.
Okay.
Okay, wir hätten noch einen kleinen Mechanismus, der da so ein bisschen dran anknüpft. Beamy. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Beamy von der Beamy Group. Das ist beamygroup.org. Warte, ich pack's dir mal eben da rein. Hier. Das ist ein neuer Standard und Beamy, B-I-M-I, steht für Brand Indicators for Message Identification. Und ich habe es mir auch nur kurz angesehen, aber die Idee ist, dass du ein Logo im DMARC-Record quasi hinterlegen kannst, was dem Empfänger bei erfolgreicher, also wenn die DMARC-Policy gepasst ist, also erfüllt ist, dann wird dem User das Logo angezeigt und er kann dann auch mit einem Blick erkennen, irgendwie, ah ja, hier ist das Google G oder so, das ist jetzt hier legitim von gmail.com. Ja. Was ich daran gut finde, ist, dass das vielleicht manche Leute, denen Optik viel wert ist, aber die von Sicherheit irgendwie nicht viel halten oder denen das egal ist, dass die dann gezwungen sind, wenn die diesen Mechanismus nutzen wollen, damit die Leute irgendwie ihr Absenderlogo im Mail-Client sehen, DMARC einzurichten. Mhm. Das finde ich ganz gut. Aber das ist nicht wirklich als Sicherheitsmechanismus zu verstehen, glaube ich. Mhm. Meine ich, sagen sie auch selbst, haben sie irgendwo geschrieben. Ja, aber du musst dann dein Logo irgendwie nicht mehr selbst hosten und kannst es dann so über die Domain mitgeben und ja, hast halt noch den Vorteil, dass es nur angezeigt wird, wenn die E-Mail, also wenn die DMARC-Policy erfüllt ist.
Okay.
So, slightly related. Bin ich im Zuge dessen mal drüber gestolpert. Mhm. Ja, ist irgendwie ein Konsortium aus Fastmail, Google, Mailchimp, Proofpoint. Mhm. Klingt mehr wie so ein Marketing-Ding, ehrlich gesagt, irgendwie. Yahoo hängt auch mit drin. Mhm. Twilio, SendGrid. Ja, das sind alles so Marketing-Massenmailer, die irgendwie auch noch ihr Logo reindrücken wollen, aber ja, ich meine, ich habe nichts dagegen, dass sie dafür irgendwie dann eine DMARC-Policy ausrollen.
Mhm.
Okay. Ja. So viel dazu.
Zur Verteidigung. Jovi, was zeigt denn unsere Glaskugel an? Also, ich denke, das wird nichts mehr. Also ich wüsste jetzt einfach nicht, ich meine, E-Mail ist jetzt 50 Jahre alt, die Standards sind 30 Jahre alt, sie sind faktisch nicht benutzbar. Die technischen Angriffe werden auch immer mehr. Die Benutzbarkeit kriegen wir irgendwie auch nicht so richtig hin. Da gab es viele Ansätze, da gibt es auch viele, die das irgendwie so zentral machen, aber dann hast du da das Problem, wenn die zentral dein Key-Management haben, da haben die teilweise auch den Private Key, auch wenn sie sagen, sie haben den nicht, ne? Also das ganze Problem ist irgendwie deutlich schwierig, besonders bei einem Protokoll, was eben von Anfang an ohne diese Security designed wurde.
Ja.
So, jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn deine Prognose? Also ich habe das Gefühl, das ist verloren. Also E-Mail wird nicht mehr sicher werden.
Okay.
Ich glaube, es wird einfach immer mehr diese Krypto-Messenger, wie wir das vorletztes Mal ja schon besprochen haben, die ganz klare Vorteile haben, wo ich mich nicht drum kümmern muss. Bei keinem WhatsApp oder Signal oder Threema muss ich irgendwie plötzlich anfangen, eine Liste von kryptografischen Verfahren auszuwählen, welche ich nutzen muss. Das brauche ich nicht, das wird für mich gemacht, das funktioniert einfach transparent und so sollte eigentlich Krypto sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich teilweise auch ein zweiter Bereich, wo man natürlich auch versucht, mit so Krypto-Partys auch der Allgemeinheit immer mehr versucht, so zumindest mal die Grundlagen von der Kryptographie irgendwie zugänglich zu machen. Also, ja. Weil wir scheitern ja schon daran zu sagen, was ist denn asymmetrische Kryptographie im Unterschied zu symmetrischer Verschlüsselung, also zu symmetrischer Kryptographie. Also allein da ist ja schon das große Problem und wo man versucht, interessierten Leuten, Journalisten, wie auch immer, Leuten quasi mal zumindest die Grundlagen dafür zu erklären, wie das funktioniert. Also vermutlich würde ich mal denken, es gibt auf der einen Seite vielleicht mehr Leute, die das lernen, aber ich glaube auch, dass die Krypto-Messenger einfach oder solche Chat-Systeme, was hatten wir nicht alles, RocketChat, Keybase, Microsoft Teams, wie sie alle, Mattermost oder wie sie auch alle heißen, die wir einfach zu unserer hauptsächlichen Kommunikation nutzen. Und ich vermute mal, das wird dann schon so leicht vielleicht die E-Mail irgendwann ersetzen. Wäre jetzt mal meine Prognose.
Ich fürchte an der Stelle, wir werden die E-Mail nicht los einfach. Also ich stimme dir zu, dass ich auch jetzt schon glaube, dass so in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation E-Mail weniger eine Rolle spielen wird. Das denke ich schon, weil viele mittlerweile auch schon einfach anders kommunizieren. Aber du hast noch Geschäftswelt irgendwie, du hast noch Behördenkommunikation, wo man ja wirklich schon froh ist, dass sie vom Fax weg sind irgendwie. Die haben die E-Mail gerade erst entdeckt und die wird dann noch ein bisschen. Ja, und du hast natürlich dieses ganz klassische, du willst dich bei irgendwelchen Services anmelden irgendwie. Es ist immer, die E-Mail-Adresse ist fast immer die ID, dein Username irgendwie und der Ort, wo du deinen Passwort-Reset-Link hinkriegst und das sehe ich so schnell nicht verschwinden, ehrlich gesagt. Weil es gibt keinen Ersatz, der so groß ist und dezentral, dass du das ersetzen könntest. Und du kannst auch nicht überall deine Telefonnummer eingeben. Es haben auch nicht viele eine Telefonnummer. Ich glaube, ja, da kommen wir so schnell nicht dran vorbei. Ja. Ich fürchte, das wird noch was da bleiben. Was zu hoffen wäre, ist, dass StarTLS sich verabschiedet, so langsam ausfadet, dass wir sagen, okay, wir kennen TLS jetzt lang genug, wir können jetzt auch mal langsam sagen, bitte macht mal explizites TLS, dass wir schon mal wenigstens Verschlüsselung zwischen den einzelnen Stationen haben. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung finde ich immer noch schwierig. So, sowohl irgendwie in Richtung S-MIME zu gehen, irgendwo den Ausweis zu zeigen, ein Zertifikat zu beantragen, vielleicht sogar noch dafür Geld zu zahlen im Zweifel oder so, das ist ja absolut unbenutzbar. Als auch PGP, wir haben die Schwächen ja ausführlich diskutiert irgendwie und wie kompliziert das alles ist, sehe ich leider bis auf so ein paar Nischen nicht, dass das irgendwie weitläufig adaptiert werden wird. Ja. Also wird E-Mail wahrscheinlich ungefähr das bleiben, was sie ist, außer dass jetzt vielleicht anständiges TLS zwischen den Hops gemacht wird, aber ja, viel Kommunikation wird sich auf jeden Fall verschieben.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich auch, hast du ja schon gesagt, mit Teams oder Slack oder RocketChat, dass auch tatsächlich viel Firmenkommunikation mittlerweile anders abgebildet wird. Aber E-Mail wird immer so der kleinste gemeinsame Nenner bleiben und ich glaube, so schnell kommen wir da nicht weg.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Naja, gut. Dann schreiben wir halt weiter E-Mails, ne?
So machen wir das.
Na gut, dann würde ich fast sagen, dass wir am Ende sind, oder?
Mhm.
dann, ja, glaube ich, haben wir E-Mail Security ganz gut so mal zusammengekehrt. Wir bedanken uns natürlich wieder fürs Hören und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.